Fehlpass 94 mit Yalcin Imre. Diesmal wieder mit dabei mein Co-Moderator Kai Lorenz.
Guten Abend.
Schönen guten Abend, Herr Lorenz.
Genial.
Der klassische Blackout.
Ja, das machen wir für
kann, kannst du jetzt die Klospülung reinschneiden? Ganz
genau. Kann ich ja.
Das fängt ja super an. Yeah. Vielleicht, ich mache mir nochmal so ein Namenskärtchen, oder? Alles. Soll ich diese Aufkleber holen, die wir sonst auf dem Tipi Mucke machen?
Nein.
Sie haben gestern gefehlt und das sind jetzt die Auswirkungen.
Das sind die Wirkungen.
Zu viel Alkohol. Nein. Man wird auch nicht jünger,
nur
oder?
Nur zu lange gezögert.
Ja, lass mich einfach. Aber schön reingegrillt von uns, oder?
Danke. Können wir jetzt weitermachen?
Nein.
Nicht.
Man soll aufhören, wer zum Schönsten.
Ja, ich würde sagen, das danke war fürs Zuhören. 94.
Da sieht man einen Schnitt, den Maxi.
Bestimmt echt einer der Lust.
Maxi Treppe runtergehen. Das war's wert.
Seufzenderweise und eine der lustigsten Folgen überhaupt.
Ja. Schön. Also, ja. Trotzdem ganz durcheinander. Heute haben wir auch wieder zwei Gäste. Zuerst wäre da Jan Placht von mirsanroth.de.
Servus, grüß dich.
Hallo Jan. Und last but not least, Max Jakob Ost.
Guten Tag.
Guten Tag. Ja, meine lieben Freunde, die Champions League Halbfinalspiele liegen hinter uns. Auch wenn es uns lieber wäre, sie würden noch vor uns liegen, wie vorher kurz angedacht. Natürlich reden wir über das Bayern-Spiel, aber das etwas später. Nur kurz zu dem Spiel gestern, Chelsea gegen Atletico. Irgendwelche Kommentare?
Nein. Ich habe es ehrlich gesagt erst so ab der 70. wirklich gesehen, weil ich konnte es mir nicht angucken. Also.
Ja, weil es so traurig war, dann da jetzt zuzuschauen, oder?
Ja, irgendwie.
Es hat sich auch nicht interessiert.
Es hätte mich eigentlich interessieren müssen, aber ich hatte keinen Bock auf Fußball. Mhm. Und dann irgendwann ab der 70. saß ich anders beim TP-Muck. Da lief es ja. Und da ging es dann nicht mehr anders. Und dann fiel auch 2-1 und 3-1 und.
Die Entscheidung.
Also ab dann habe ich es gesehen und da war Atletico klar besser.
Es war, glaube ich, im Gegensatz zum Spiel am Tag vorher ein sehr unterhaltsames Spiel.
Ja, zumindest nach den paar Blicken, die ich immer so drauf werfen konnte, so halb den Hals verdreht mit, auf den Bildschirm über mir, schien das wirklich unterhaltsamer zu sein, aber wir sind da ja alle etwas beeinflusst. Verdienter Sieg wohl und jetzt ja ist das natürlich eine Finalpaarung, die jetzt auf dem Stadtderby hinausläuft, Atletico gegen Real. Gab's das schon mal? Wisst ihr irgendwas davon?
Wisst ihr jetzt? Nee, Halbfinale. Oder, also glaube ich, es gab mal ein Halbfinale Inter AC, aber nicht ein Finale. Ich glaube auch, das gelesen zu haben. Mhm. Und selbst wenn es das schon mal gab, die Vorstellung ist ultra witzig, dass die sich alle in Madrid in ihr Auto setzen, über dieselben Autobahnen nach Lissabon fahren. Und für die Polizei vielleicht ein bisschen doof, aber ich finde es total gut.
Ja.
Dann mal Lissabon auseinandernehmen und dann wieder zurück und da feiern.
Ja, stimmt. Wir haben vorher noch reingehört in Football Weekly, Kai, da hieß es ja auch kurz, ne, das ist eine Fahrt von 5-6 Stunden.
Mhm.
Ja. Jeder Verein kriegt 17.000 Karten jeweils und dann alle mit dem Auto dahin und am nächsten Tag auch alle wieder zurück, weil man muss ja auch empfangen werden. Das könnte unterhaltsam werden. Aber jetzt bei der Paarung, Champions League Finale an sich natürlich ist auch immer attraktiv. Schauen, nicht schauen.
Ja, ist ein Finale.
Scherzfrage. Also, natürlich schauen.
Ja, hätte ja sein können, dass Leute.
Ich kenne tatsächlich Leute, die gucken dann, Bayern spielt nicht mit, gucke ich nicht, aber das sind so Spiele, also eigentlich ab Viertelfinale, Champions League, WM-Spiele, was auch immer, gucke ich so viel, wie es geht, weil mich interessiert das.
Ja, du möchtest ja auch UEFA-Cup-Rückspiele jetzt schauen. Nee, können wir ja aber offen formulieren.
Halbfinale, ja, das ja. Darf man das so sagen, ohne dass es irgendwie peinlich berührt zu sein, nein.
Ja, alles gut.
Ich bin ein Allesgucker. Fast Allesgucker, so rum.
Ab Viertelfinale.
Ja.
Okay.
Ein Sofa-Ultra.
Ach ja. Gut. Ja, wie gesagt, wir kommen ja nicht drum. Am Dienstag waren wir ja zu drei Vierteln in der Allianz Arena. beim Rückspiel.
Wir haben aber alle das Spiel gesehen.
Wir haben natürlich alle das Spiel gesehen. Ja, leider, das lässt sich jetzt dann so sagen. Ja, das Spiel war ja eigentlich nach 20 Minuten, muss man ja sagen, gelaufen. Aber so richtig.
Jo. Ja. Und wobei, ich weiß nicht, ob es euch auch so ging. Ich bin da immer noch ganz irrational Fan. Man hat dann immer noch so diesen Funken. Man denkt sich so, wenn dieser Angriff jetzt zu einem Tor führt oder vielleicht dieser. Und das zieht sich dann so bis zur 70. Und dann irgendwann denkt man sich so, jetzt wird's, glaube ich, knapp. Also ich hatte tatsächlich immer so, keine Ahnung, das ist so ein wahrscheinlich Teil des irrationalen Fan-Daseins, einfach, dass man das Gefühl hat, aus jedem Angriff kann ja potenziell ein Tor entstehen und man hat schon genug Spiele gesehen, wo das Momentum ganz krass umgeschlagen ist. Es hat nichts darauf hingedeutet, aber das tut es ja bei solchen Partien auch nie, wenn es kippt.
Ja, nein, weiß nicht, also da waren die Anzeichen, dass sich das irgendwie noch wenden ließe, halt so gering, ja, weil Publikum nicht mehr so da war, die Mannschaft definitiv auch nicht mehr so da war. Da hat sich dann schon relativ schnell
das
alles dem Schicksal ergeben.
Komplett im Chaos aus nach dem 0-2.
Und halt, du weißt, dass du 4 Tore schießen musst, das war dann schon eine Aufgabe, wo dann auch A, das Publikum und B, dann die Mannschaft sagte, das wird wohl sehr schwierig.
Aber kurz hatte ich die Hoffnung auch, das stimme ich dir zu, vielleicht nicht bis zur 70. Minute, aber auf jeden Fall auch noch eine ganze Weile, weil wenn jetzt das Tor fällt, dann ist alles drin, dann nochmal vielleicht sich selbst auch so
genau,
wieder hochziehen.
Genau, da kommen die Zuschauer.
Und, ja, genau, dann brennt der Baum und dann läuft das vielleicht, aber war ja dann leider doch nicht so.
Nee, überhaupt nicht.
Ich finde das auch ehrlich gesagt gar nicht so schlimm, in so einem Moment so irrational zu sein, weil das ist ja genau das, was ich von meiner Mannschaft auch erwarte. Ich möchte ja auch, dass die sich noch reinhängen, als ob noch alles drin wäre. Ich will ja nicht, dass die abschenken. Und wenn ich das so fordere, dann ist es ja eigentlich auch ganz logisch, dass ich ähnlich denke und die Möglichkeit zumindest im Kopf habe. Und ich fand übrigens nach dem 2-0 die Stimmung noch gar nicht so schlecht. Also nach dem 3-0, das war der Zeitpunkt, wo sich zumindest bei mir im Block Mittelrang, Südkurve, dann viele hingesetzt haben. Nach dem Motto, naja, stehen will ich jetzt auch nicht mehr. Aber nach dem 2-0 war eigentlich noch ganz okay. Da war eher so
klar.
Wut,
jetzt ja, erst recht,
die sich kanalisiert hat. Ja.
Also ich habe ja die Hoffnung, muss ich ehrlich zugeben, schon nach dem 0-2 dann eben aufgegeben. 0-1 war mir egal, weil ich wusste, okay, wir müssen sowieso 3 oder mehr schießen. Ja. Und dann war es also auch Wurst, ja, bei dem Kopfball dachte ich, okay, blöd. Ja, aber jetzt eben keinen mehr. Aber dann eben dieser Freistoß, der dann verlängert wurde und wieder auf Ramos Kopf fällt, da war ich schon völlig, ja, also war mir auch klar, okay, das wird dieses Jahr nichts mehr werden. Ja, Wut gab es da, glaube ich, da wo ich saß, auch im Mittelrang, so Höhe, Mittellinie, gab es da eigentlich keine, aber...
Also war auch, Wut war ein falsches Wort dafür, also war jetzt nicht so, dass die Leute da abgekotzt haben, höchstens über Ramos, der sich hat fallen lassen vor der Kurve, ja. Aber also jetzt nicht auf die eigene Mannschaft Wut, also ich hatte so ein paar Grantler bei mir, aber die hast du ja immer.
Ja, die haben auch immer, aber es waren auch relativ viele und relativ laut. Also lauter als sonst, weil das Ergebnis halt auch schon noch ein Tick krasser war, als was man sonst so gewohnt war zu Hause.
Ja, das kann schon sein, ja. Ich weiß nicht, wenn man selber die ganze Zeit, ich habe tatsächlich 90 Minuten durchgesungen und bin stehen geblieben und wenn man das selber macht, dann fällt einem das auch gar nicht mehr so auf. Also ich hatte, das ist jetzt nicht immer so, dass ich in 90 Minuten...
Was?
Nein, ich gucke auch manchmal ein Spiel und da fällt es einem halt einfach auch viel mehr auf, wenn man halt einfach hört, was die ganzen ringsherum so untereinander reden.
Es war ja grundsätzlich eine wesentlich bessere Stimmung. Also zumindest jetzt so mein Eindruck auch dann vom Fernseher.
Genau,
das ist. Ja, also nach dem 2-0 war dann klar, wer als nächstes zum Kühlschrank geht. Da waren plötzlich ganz viele Freiwillige da, die noch Bier geholt haben. Aber war eine wesentlich bessere Stimmung. Fand ich, ist ja immer halt sehr schwierig bei den Europapokalspielen. Weniger Leute in der Kurve. Dann klar wird es auch mehr geben, die dann nur das Fußballspiel schauens wegen kommen. Aber fand ich grandios. Also von, keine Ahnung, Vorberichterstattung, Choreobilder, dann überhand die 90 Minuten auch weg, egal wie dann, wie hoffnungslos der Spielstand ja letztendlich auch dann geworden ist, weil man hat halt die Mannschaft noch würdig gefeiert und sie supportet über die 90 Minuten hinweg und das war schon...
Das war der Eindruck am Fernseher, also im Stadion war der ein Tick anders, also es gab natürlich die Südkurve, die 90 Minuten lang und auch dann eben nach dem Spiel die Mannschaft gefeiert hat, egal wie es stand, so wie es sich gehört. Und es gab doch recht viele, die am Anfang sehr gut supportet haben, sehr gut Stimmung gemacht haben, die dann denen aber wie ja der Mannschaft letztendlich auch nach dem 2-0 oder spätestens nach dem 3-0 der Stecker gezogen war, wo sie sich dann eben wirklich hingesetzt haben oder nur noch rumgemeckert
gegangen
haben.
Es sind auch Leute gegangen.
Ja, einer hat mir erzählt, beim 0-3, dass halt tatsächlich schon nach dem 0-2 oder 0-3 Leute gegangen sind, also in der ersten Halbzeit nach 20, 30 Minuten, was ich dann für so ein Spiel halt jenseits von gut und böse finde. Und in der 70., 75., da konnte man dann auch wirklich dann nennenswerte Teile des Publikums gehen sehen, ja, mit entsprechenden Kommentaren aus der Südkurve raus. Also dieser Eindruck, dass alle die Mannschaft trotzdem gefeiert haben, ist mitnichten zutreffend. Es gab dann doch einen relativ hohen Anteil von Leuten, die am Anfang wirklich alle dabei waren. Das ist tatsächlich auch so, dass dieses Publikum sich für dieses Spiel in den K.O.-Spielen der späteren Runden wirklich zusammenreißt und wirklich sehr ordentlich supportet. Das bin ich auch seit Jahren gewohnt, dass er halt im Viertelfinale, Halbfinale, Achtelfinale, was auch immer, dann wirklich wissen, was angesagt ist und einfach deutlich andere Stimmung machen im Stadion selber, also das Heimpublikum. Das war jetzt in dem Fall am Anfang schon so, aber dann irgendwann nach einer halben Stunde.
Ja klar, ich meine, ist ja schwierig dann vom Fernseher das auch zu bestimmen, wer da jetzt wie singt.
Nee, schon klar, aber das finde ich interessant, einen Eindruck. Also das ist
also
halt
ich fand, so. Das ist vor allen Dingen jetzt im Vergleich zu den, also die ich auch mal nachgeschaut habe, noch, wenn ich nicht im Stadion war oder dergleichen, dass es schon besser war. Ich fand es dann halt nur sehr bitter, wie du halt gerade meintest, dass ab einer bestimmten Uhrzeit einfach immer größere Lücken klafften in weiten Teilen des Stadions, auch in den Seitenblöcken der Südkurve. Ja, ja. Das fand ich dann irgendwie halt auch besonders traurig, wenn man dann da reinschaut und vor allem, wenn man halt auch zu Hause sitzt und das Ganze sich anschaut und weiß, ja, cool, ne? Es gibt auch Leute, die im Stadion gewesen wären und nicht irgendwie in der 75. zum Parkhaus-Treff gegangen wären. Also fand ich dann schon sehr bitter, aber grundsätzlich fand ich es auch vom Support und von der Stimmung her einen echt guten Auftritt, von meinem Fernseheindruck, wie das jetzt im Detail im Stadion war.
Ja, ja,
glaube ich dir auf jeden Fall. Ich glaube auch, dass das halt auf bestimmte Bereiche begrenzt war, die dann einfach nochmal eine Schippe draufgelegt haben, ein bisschen mehr mitgesungen haben, wo es halt sonst auch ruhig sein wird, weil die dann auch sitzen und steht auf, wenn ihr Bayern seid und hey und dann noch.
Genau, und zum Teil auch als Reaktion auf die anderen. Also tatsächlich so, dass dann die Südkurve sich entschlossen hat, ja, ihr macht's nicht mehr, aber wir machen's jetzt. Ja. Ich finde es dann deswegen wirklich interessant, wie dann der Eindruck ist für die doch deutlich größere Mehrzahl der Zuschauer, die das eben nicht live im Stadion sehen kann, sondern nur am Fernseher.
Diese Sache mit den Leuten, die in der 70. gehen, ich bin da wahrscheinlich in einer krassen Minderheit, aber ich habe da immer noch so einen winzigen Funken Restverständnis für. Ich habe ganz viel schlimme
nach dem Motto, du hast bezahlt, du kannst jetzt gehen.
Diese Leute gesehen. Nee, ich habe keine Ahnung, vielleicht liegt das daran, dass ich selber öfter von Freiburg unter der Woche nach München gefahren bin ins Stadion und es ist halt einfach so, wenn du einen langen Heimweg hast und du weißt, du stehst, wenn du normal aus dem Stadion gehst, also halt Mannschaft noch verabschiedest und alles, dann stehst du halt Minimum eine Stunde im Parkhaus oder wartest, bis du zum Park and Ride fährst und so weiter. Und wenn du dann die Option hast, bei einem verlorenen Spiel, ich gehe in der 70., ich finde das auch ein bisschen früh und so, also ich will das nicht gutheißen, aber ist es wirklich so brachial schlimm? Also ich finde, es wird immer so getan, als wäre das der Untergang der Fankultur und als wäre das der Definition von Erfolgsfan. Und ich finde, dass man das so aber gar nicht sagen kann, weil ich habe durchaus manchmal Leute kennengelernt, die mir auch schon gesagt haben, ja, das mussten wir manchmal auch schon so machen, aber es ging halt nicht anders. Bei Leuten, wo ich sage, die sind halt schon normale Fans.
Aber wie soll man denn Erfolgsfan anders definieren als derjenige, der beim Erfolg bis zu 90 Minuten bleibt und beim Misserfolg nicht?
Ich finde, dass Erfolgsfan was weitergefasst ist. Also Erfolgsfan ist jemand, der nur Bayern-Fan geworden ist, weil er das Gewinnen eines bestimmten Titels mochte und der, sobald es die Aussicht gibt, dass sowas nicht wiederholt wird, wieder abspringt. Und aber jemand, ja,
das kann man im Stadion
weiß,
ja nicht anders, das weiß man ja nicht. Ja. Vielleicht sind die ja gegangen und sagen, ich
komme
nie wieder.
Genau, man weiß es nicht. Aber ich habe halt durchaus schon Leute kennengelernt, die das auch so gemacht haben, wo ich auch gesagt habe, ey Leute, warum macht ihr das? Die mir dann erklärt haben, ey, ich fahre 5 Stunden
nach Sachsen. Ja, ich will ja gar nicht abstreiten, dass es dafür Argumente gibt. Mhm. Ich will abstreiten, dass es dafür eine ernsthafte Rechtfertigung gibt. Dann soll man bitteschön seinen Platz freimachen für andere, die dann 90 Minuten dann auch dann im Misserfolgsfall oder im sonstigen Fall dann die Mannschaft unterstützen können. Nur da zu bleiben, Wenn einem das Spiel so richtig gefällt, finde ich einfach, ist es einfach diese, weder eine Dauerkarte wert, noch eine Tageskarte wert. Dafür sind diese Karten auch zu begehrt. Dann sollen sie halt dann einfach sagen, ich kann mir das Spiel in Ruhe zu Hause ansehen. Da hast du übrigens auch keine An- und Abreiseprobleme.
Ja, ich glaube, jeder von uns kennt irgendwie zwei Leute, die eine Karte hätte.
Und idealerweise lässt sich das Spiel auch nicht gewinnen. Idealerweise die noch kürzere An- und Abreise hast du, wenn du direkt nach Anpfiff gehst. Also dann hast du auch gar keine Probleme mehr. Hast du gar keine Probleme mit dem Rauskommen, dann kommst du super aus dem Parkhaus raus. Das wäre dann konsequent.
Ja, Entschuldigung, aber auf der Ebene brauchen wir jetzt nicht weiter argumentieren. Ja, aber das macht keinen Sinn.
Du stehst
aber
immer im Stau.
Das
gehört da zum Spiel dazu.
Ich gebe euch recht, man kann das so sehen, aber mich wundert es ehrlich gesagt auch so, dass man sich daran so abarbeitet, ein beliebtes Wort der letzten Monate.
Es ist das sichtbar. Max, es ist halt wirklich, wirklich sichtbar. Ja.
Und das ich halte die meisten dieser Leute für Pisser.
Ja, aber es interessiert mich doch nicht. Das ist doch, es gibt immer Idioten. Also immer überall. Und klar regt es mich auch manchmal auf. Aber warum soll ich denn Energie darauf verschwenden?
Na, irgendwie.
Also, da den Leuten hinterher zu klatschen und bla, ist doch wurscht, ey. Ich konzentriere mich aufs Spiel.
Irgendwo musste ich hin mit meinem Frust, ja. Natürlich, ja, ich meine, ich kann das schon verstehen, wenn man dann auf der Autobahn noch irgendwie Endstunden rumbringen muss, ja, dass das bei dem Spielstand auch, wie gesagt, ein gewisses Restverständnis, ich muss danach kramen, aber irgendwo habe ich das bestimmt auch, ja.
Ich will, also nicht, dass es jetzt, beim letzten Mal habe ich ja über den Weltpokal erzählt und das wurde dann danach total falsch aufgefasst, deswegen möchte ich nochmal sagen, ich finde das auch scheiße und ich finde auch, dass man sagen kann,
schon vorbei jetzt.
Für mich ist das die Definition von Erfolgsfan. Das kann man natürlich so sagen, weil sowohl meine Definition wie auch deine, die waren ja übereinander gelagert, genau stimmig. Nur das eine auf die Saison betrachtet, das andere auf ein Spiel. Aber ich habe es halt irgendwie, ich finde es komisch, dann so Leute gezielt zu beschimpfen und sich darüber so aufzuregen, weil das ist halt so und ich habe halt auch tatsächlich manchmal schon ganz selten Leute getroffen, wo ich mir gedacht habe, ja, scheiße, du hast halt echt einen Grund.
Wie gesagt, die Gründe will ich nicht abschreiten. Ich halte das für ein grundsätzliches Problem des Gangs in Fußballstadion, wenn du bereit bist, auf große Teile dieses Spiels zu verzichten, nur damit du eher deinen Arsch zu Hause.
Ja, okay, das ist vollkommen. Das ist
auch ich finde auch, haben wir gestern Abend schon diskutiert beim TP-Muck auch. Das Problem ist ja hinlänglich bekannt und auch an welchen Punkt da es zu Staus und Verzögerungen kommt, warum man nicht da jetzt nach so vielen Jahren anfängt, da vielleicht auch mal zu verbessern in irgendeiner Form, sei es jetzt baulich oder von den Zufahrten oder ein guter Gedanke auch, es gibt so viele Stadien, wo ich kostenlos mit dem Nahverkehr fahren kann, wie viele Leute das einfach wahrscheinlich auch noch aus dem Parkhaus rausbringen würde, die das Auto sonst wo stehen lassen können oder schon eher kommen. Wer aus München Osten kommt, wird genauso mit dem Auto da rausfahren, weil das dann im Endeffekt schneller hat, weil er aber halt auch 10 Euro zahlen muss, um dann noch zusätzlich rauszukommen. Also ich glaube, da gibt es vielleicht auch Möglichkeiten, um an diesem Problem ein bisschen zu bauen. Ich verurteile das genauso stark, kann das nicht verstehen, auch wenn es garantiert Leute gibt, die triftige Gründe dazu haben. Da sind wir uns ja, glaube ich, einig, aber ich glaube auch, dass man im Jahr 2014 Lösungen für die Abreiseprobleme von Fußballstadien finden kann, wenn sie so hinlänglich bekannt sind und jedes Mal auftreten. Das ist jetzt kein Europapokalproblem, sondern das hast du ja bei jedem anderen Spiel auch.
Ja, letztlich haben wir jetzt genau das gemacht, wovon ich gesagt habe, dass ich das nicht verstehen kann, nämlich dass wir halt jetzt diesen Deppen halt so viel Zeit eingeräumt haben. Es tut mir leid.
War gut. Das Thema finde ich ja schon diskussionswert, weil es auch so viel Aufregung, Furor, Frustration, wie auch immer man das nennen will, erzeugt oder so viel gegenseitige Abneigung. Ja. Vielleicht ist das ein großes Missverständnis und man kann halt dann das alles tolerieren.
Ja, wie gesagt, das ist halt wirklich, wirklich ein sichtbares Phänomen. Ja, also ich habe das auch irgendwie so gar nicht so wahrgenommen am Dienstag. Ich war noch auf das, hab noch auf das Spiel gestarrt. Völlig apathisch und dann schaue ich mich so plötzlich um und da sind da diese riesen Lücken überall im Stadion. Ne? Dann, okay, ja, gut, danke. Und als dann eben die Leute neben mir dann meinten, gehen zu müssen, okay, ja, bin ich halt dann...
Ja, nee, ja. Wie gesagt, ich verstehe es ja. Also ich verstehe euch.
Ja, ich finde es auch deswegen diskussionswert, weil es so eine, finde ich auch einen grundsätzlichen Unterschied der Rechte und Pflichten als Stadionbesucher so beinhaltet. Mhm. Also was man, wie man so zum Fußball geht, ja, und ich bleibe halt immer bis zum Ende, egal wie das Spiel ausgegangen ist. Und manche haben da andere Prioritäten, das finde ich durchaus ein Diskussionsthema.
Es ist halt respektlos gegenüber der Mannschaft, finde ich.
die sich und ja sehr ordentlich
gegenüber der Leute, die nicht ins Stadion gekommen sind.
Genau, und die Mannschaft hat sich auch noch wirklich bedankt bei denen, die bis zum Schluss geblieben sind. Es war ja noch ein paar, ist halt in die Kurve gekommen und auch nicht nur in die Südkurve, sondern auch in den Teilbereich, also auch selbst zu uns sozusagen, im Bande der Südkurve. Und das fand ich halt auch wieder
auch super. Auch zu Recht. Also ich habe auch den Support, ehrlich gesagt, so verstanden. Also der Grund, warum ich die ganze Zeit noch weiter mitgesungen habe, obwohl ich durchaus einer bin, der sich auch zwischendurch gerne mal aufs Spiel konzentriert, war halt einfach, dass ich das Gefühl hatte, es geht jetzt nicht um dieses eine Spiel, sondern es geht jetzt darum halt, einfach dieser Mannschaft zu danken für die saisonübergreifend zwei Champions League Saisons, die einfach Wahnsinn waren. Eigentlich sogar noch mehr, aber die letzte halt besonders. Und so wie du es getwittert hast, so war es schon so ein bisschen. Mit dem Spiel änderte halt so wirklich so eine traumhafte Europapokalzeit. Und dafür haben die verdammt nochmal das Recht, dass sie dafür nochmal beklatscht werden. Und so habe ich auch verstanden, dass noch doch überdurchschnittlich viele Leute für den Spielstand noch Stimmung gemacht haben. Zumindest habe ich so empfunden.
Ja, das war auch mein Antrieb, da eigentlich noch zu supporten. Eben, also für das Geleistete einfach bisher, für die Spiele einfach, die man eigentlich hier miterleben durfte. Ja, so finde ich, muss man das ja auch formulieren. Um das Spiel an sich, um das Ausscheiden, ging es mir auch wirklich gar nicht mehr, sondern einfach, hey, wirklich danke für den Ritt, der eigentlich großartig war. Ja, seit 2010, 2011, wenn man das größer fassen will, ist das ja eigentlich unfassbar, was da passiert. Und ja, gerade in dem Moment halt, in dem man halt dann so krachend dann scheitert, ja, muss man da auch dann eben die Leute gebührend verabschieden. Das, ja.
Was heißt aber verabschieden? Sich bedanken?
Ich meine, ja, natürlich.
So ich finde das jetzt so ein bisschen so, zack, und jetzt sprechen wir in 10 Jahren wieder über den Europapokal. Das ist ja einfach, hoffentlich ist es nicht so, wo es Holz zum Draufklopfen. Einfach das, ja, das ist einfach eine Dankesbekundung, die sich da die Mannschaft, das Team und auch die Fans, ja, die ja da auch immer mitgezogen haben, zumindest in großen Teilen, muss man sich einfach dafür bedanken. Und das hat ja weitestgehend gut geklappt, bis auf halt die Sektion Parkhaus.
Ja, ich habe nebenbei jetzt nochmal auf Twitter gefragt, wie unsere Zuhörer das so sehen. Und da muss man sagen, ist ja alles Mögliche dabei, ja. Also wie auch hier. Ich lese mal vor. LL Curly, geht gar nicht. Anpfiff und Abpfiff hat man nicht zu verpassen, egal wie es steht.
Eine abgeschlossene und eindeutige Aussage von LL Curly.
Vielen Dank.
Das überrascht mich.
Grüße. Vielen Dank. Hier, Remidem, die Frage stellt sich nicht, das ist mit nichts zu rechtfertigen. Also das Verlassen des Stadions in der 70. Nicht verständlich, denn die wissen doch, dass es nach Abpfiff länger dauert aus dem Parkhaus. Wenn ich die Zeit nicht habe, komme ich einfach nicht. Motzki Mattes.
Ich will auch wirklich nicht, dass jetzt dann in den nächsten Podcast wieder gesagt wird, Max, der gesagt hat, es ist vollkommen okay, um 70
in
der 70. zu gehen.
Nein,
so war es überhaupt nicht gemeint. Ich meinte nur so ein bisschen, weil ich halt schon wirklich so 2-3 Aha-Erlebnisse hatte von Leuten, wo ich mir dachte, ach, ja, gut. Mhm. Und die auch selber gesagt haben, ey, es ist manchmal total scheiße, aber wir müssen gehen. Zu dem, also da geht es aber nicht um die 70. sondern eher so 85. und die parken dann immer schon an bestimmten Punkten im Parkhaus, dass sie halt dann perfekt wegkommen.
Ich glaube, nur die Masse der Leute war halt abschreckend da.
Ja, ja. In dem Abend. Wobei mir das ehrlich gesagt so krass gar nicht aufgefallen ist, aber ich war da, glaube ich, auch noch zu sehr im
Tunnel. Also ich fand es schon, es machte sehr traurig, wenn man da die Bilder sah. Viele Lücken, die an mehreren Stellen.
Wobei das in Spanien oder in anderen Ländern zu dem selben Spielstand im Auswärtsstand wäre es auch genauso gewesen. Da fürchte ich halt auch, dass es halt in anderen Fußballkulturen sozusagen noch viel üblicher ist zu gehen, weil man das einfach dann sagt, die Genugtuung jetzt hier, lieber Gegner, dass ich da bis zum Ende ausharre, wie ihr uns besiegt, gebe ich euch nicht.
Das ist ja auch kein reines Münchner Fußballproblem oder.
Und das tröstet doch.
Und das tröstet wahnsinnig.
Unfassbar. Welch ein Trost. Lustig,
vor 17 Sekunden hat Hassans Corner gerade geschrieben, das gibt's nicht nur beim FC Bayern. Ja, ja. Auch hier auf Schalke ist das leider.
Ja, er hat mir das vorher ins Ohr geflüstert, dass das jetzt funktioniert hat.
Gut gemacht, danke. Nein, aber wo war das hier? Jan Blur. Mit Kauf der Karte erwerbe ich auch das Recht zu kommen und zu gehen, wann ich will. Lächerliche Diskussion.
Tja, mei. So ist es halt.
Ja. ist es halt. Und dann haben wir noch, ich wohne in Berlin und habe leider nicht die Kohle, um mal ein Spiel zu sehen. Diese Menschen verdienen keine Karte und 7 Ausrufezeichen. Naja. Ja. Ja, aber es gibt eben...
das ist diese Produkthaftungsmentalität nach dem Motto. Ich habe jetzt 100 Euro bezahlt, mhm. da will ich auch was für sehen. Und wenn ich das nicht so, das Produkt nicht so ist, wie ich es erwarte, gehe
dann gebe ich das zurück.
Ja. Ja. Und dann fange ich auch an zu schimpfen, ja, nach dem Motto, ey, es gäbe ja, das Argument höre ich ja tatsächlich häufiger, wobei ich dann auch damit ein grundsätzliches Problem habe, nach dem Motto, ich habe jetzt viel Geld für dieses Spiel ausgegeben und jetzt ist das so enttäuschend.
Dieses Argument hörst du öfter?
Dieses, ja, nach, zur ja, Rechtfertigung, stimmt. Also nicht persönlich von jemandem, den werde ich auch dann persönlich noch die Meinung mhm. gesagt, aber es ist tatsächlich so, dass für mich das ein grundsätzliches Verständnis von dem Fußballspiel ist, dass ich nicht meinen Ansätzen teilen kann, weil beim Fußball hast du ja glücklicherweise eben keinerlei Erfolgsgarantie, sondern hast da diesen, bis auf die normalen Bayern-Spiele halt einfach eine Wundertüte an Ergebnissen, wo es dann auch mal schlecht ausgehen kann. Mhm. Und wenn es jetzt ausnahmsweise bei uns mal schief geht, dann sofort zu sagen, das ist jetzt alles scheiße und ich finde es ganz furchtbar oder Trainer raus, sonst was raus, finde ich dann schon eine interessante Mentalität. Mhm. Aber dieses Argument gibt es durchaus manchmal zu hören.
Ich glaube auch ein Argument vieler Pfiffe in einer Halbzeit, wenn man enttäuscht ist von der Leistung. Also ich glaube, da sind dann die Hintergründe relativ nah beieinander auch. Mhm. Enttäuscht von dem Fußballerlebnis, was man sich jetzt mal gegönnt hat oder wie auch immer man das dann bezeichnen mag, wenn man ins Stadion geht. Und ja, klar, kann man sehen, wie man will.
Ja, aber ich meine, das ist dann auch dann bei jeder Auswärtsfahrt ja so, beispielsweise, wenn du, keine Ahnung, nach, ja, am Samstag spielt ja der FC Bayern in Hamburg, sagen wir, du fährst halt dahin und dann geht's halt nicht so aus, wie du erwartest, aber dann bist du dann deswegen sauer oder was? Also von was muss man da enttäuscht sein? Wie du schon gesagt hast, das ist Fußball und ja, da kann man auch verlieren. Das ist verrückt, aber...
Aber gut, wir sind uns ja alle einig und wir haben es gleichzeitig geschafft, ganz lange über das Spiel zu reden, ohne über das Spiel zu reden.
Ohne über das Spiel zu reden.
Deswegen, finde ich, könnten wir eigentlich das Thema wechseln.
Ja. Man kann auch gar nicht. Vermutlich werden wir uns auch bei allen vielen anderen Betrachtungsweisen dieses Spiels relativ einig. Die Frage könnte man, wenn man denn wirklich darüber reden wollte, aufwerfen, welche Konsequenzen man daraus ziehen sollte. Oder müsste? Oder ob überhaupt welche daraus
sind? Ja, das wäre auch eine Frage, die ich gehabt hätte. Ja, das hast du gerade angerissen, halt, wie groß das Fass ist, das jetzt aufgemacht werden muss. Korrekt. Weil ich den Eindruck habe, schon seit dem Hinspiel auch, dass es gerade einigen auch Journalisten sehr gelegen kommt, dass man jetzt gleich alles in Frage stellen kann.
Aber und grundsätzlich.
Wirklich? Genau, also jetzt wird auch wirklich angefangen halt herauszupulen, wie sich die Ballbesitzverteilung in der Premier League bei bestimmten Spielständen verteilt, habe ich eine Grafik zugesehen. Also jetzt wird halt wirklich tatsächlich in Toto alles in Frage gestellt. Also jetzt geht es auf einmal tatsächlich um die Frage, ist Ballbesitz was Gutes? Und das finde ich.
War das im Guardian?
Zu großen Teilen grotesk.
Nicht nur da, überall. Ich fand es auch so ein bisschen, hat es für mich gewirkt, wie als hätte man alles schon den Verriss in der Schreibtischschublade und man hat dann auf den Moment gewartet, Faustballen auf den roten Knopf drücken und jetzt sagen wir erstmal über alle Rohre, die wir haben, erstmal den Abgesang, den Verriss auf Guardiola, seine Spielweise, seine Taktik oder halt noch größer, wie du gerade meinst, halt den Ballbesitz, Fußball an sich und das irgendwie auf einem grundsätzlichen Niveau, wo dann auch der Hintergrund meiner Meinung nach fehlt. Also es ist alles, ist mir persönlich zu flach gewesen, wie man da argumentiert hat oder einfach zu plakativ, wie man dann den Sündenbock gesucht hat, den halt in unserem Trainer, in dem Ball, seinem Fußball an sich gefunden hat, aber eigentlich gar nicht genau beschreiben konnte, in vielen Artikeln nicht gelesen habe, warum jetzt eigentlich, was ist jetzt so das grundsätzliche Problem oder was sind denn Lösungen? Mhm. Also wenn man irgendwas verreißt, sollte man auch noch den Schritt weitergehen oder tief in die Materie einsteigen, meiner Meinung nach. Und das fand ich sehr, sehr schade, wie das vielerorts in der Presse gehandelt worden ist.
Oder halt das Gegenmodell abfeiern. Es wäre ja okay, wenn jemand, der sagt, es geht halt nur um den Erfolg und wenn das mit 20% Ballbesitz erreicht wird, dann ist das ein wunderschöner Sieg. Aber ich habe halt den Eindruck, dass das halt durchaus von Leuten kam, die sonst eher dadurch aufgefallen sind, dass sie es gefeiert haben, wenn der FC Barcelona unter Guardiola noch zum Beispiel genau so gespielt hat. Oder die auch damals gefeiert haben, wie Van Gaal den Bayern erstmal den produktiven Ballbesitz beigebracht hat. Da gab es ja...
Das sind auch die Anfang der Saison gejubelt haben, als wir dieses Ballbesitzspiel, dieses Ballverteilen perfektioniert hat. Also wo es wunderbar läuft, hat da keiner geschrien. Und jetzt wurden halt Grenzen aufgezeigt, in dieser Philosophie vielleicht nicht mal, aber in der Ausführung zumindest. Und klar, jetzt wird da draufgehauen. Und da stimme ich dir genau zu. Genau von den Leuten, die es groß gefeiert haben, in anderen Situationen mitunter auch, fand ich nicht wirklich fair, ein bisschen erschreckend auch, was man da so gelesen hat bei manchen.
Die Argumentation fand ich stellenweise auch wirklich flach. Wie ihr schon erwähnt hat, wo war denn das? Keine Ahnung, 68% Ballbesitz und nur 3 Torchancen oder nur 5 Torchancen. Ja, natürlich sieht das besser aus, wenn du irgendwie 25% Ballbesitz hast und hast halt dann eben, kommst halt 4-mal vors Tor. Ja, aber
ich habe heute 2 Sachen gelesen, glaube bei thescore.com, da war irgendwie auch so nach dem Motto, irgendwie wenig diese Zahl Ballbesitz überhaupt aussagt. Also ich habe
das ist es nämlich.
Also das ist wunderschön in so einer kleinen Anzeige da, wenn man Fußball guckt oder es
nachher liest. Ja, wenn der rote Balken 3/4.
Gigantisch, wunderschön schaut das aus mit einer hohen Prozentzahl bei der eigenen Mannschaft.
Aber oder bei StatZone, wenn du die Pässe anschaust und die ganze Fläche ist blau.
So, weil so ein jeder Kreisdiagramm.
Bei 1000 Pässe.
Ja. Also es schaut ja ganz nett und witzig aus, man kann da tolle Grafiken bauen, aber das sagt einfach überhaupt nichts. Also es sagt ja nur, dass wir den Ball ganz viel hatten, aber überhaupt nicht, was damit passiert ist in irgendeiner Form.
Genau, und ich finde, dass es halt auch 2 verschiedene Arten von Ballbesitz gibt. Es gibt den Ballbesitz, den du hast, weil der Gegner den Ball definitiv nicht möchte. Und es gibt den Ballbesitz, den du dir tatsächlich durch Dreiecksbildung und Passstaffetten gebildet hast, wo du den Gegner quasi den Ball hinterherjagst. Ja. Und dann gibt's halt noch die verschiedenen Ballbesitzzonen, aber gut, da kennst du dich eh besser aus. Und du wolltest noch einen 2. Punkt sagen.
Ich weiß gar nicht, ich habe die Zahlen jetzt nicht im Kopf, aber das hat der Steffen, der Bayern-Blog getwittert, dass wir, soweit ich weiß, mehr Torchancen generieren als noch unter Heinkes, weil ja auch immer der Vergleich wieder war, unter Heinkes war das ja alles viel effektiver.
Ja,
und Guardiolas Fußball ist ja, das ist doch alles nichts wert. Und ich glaube, eine der Zahlen war zumindest, dass wir mehr Chancen pro Spiel generieren. Und die 2. war es auch mehr.
Ich glaube, die Abschlüsse.
Mehr Abschlüsse aufs Tor oder so. Also jetzt nicht irgendwie 10 Meter vorbeigeflogen. Und also das, genau solche Sachen fehlen mir halt in der Diskussion, die ja als Philosophiefrage inzwischen ausgeartet ist. Weil es einfach nicht unterfüttert wird mit irgendwelchen Zahlen oder mal einen Quervergleich bietet. Mhm. Wir bleiben halt bei dieser flachen Zahl, 83% Ballbesitz. Und cool, ne, und nichts draus geholt, aber was die Hintergründe sind, da wird halt wenig drauf eingegangen, leider.
Ich meine, das Problem ist natürlich auch, je tiefer du da reingehst, desto ausdifferenzierter wird dein Bild und desto weniger eindeutig wird eigentlich die Meinung. Also je weiter du das runter diskutierst, desto uneindeutiger wird es eigentlich. Also man merkt halt dann tatsächlich, dass es halt wirklich dann an Form oder an Kleinigkeiten hängt. Ja. Also auch wenn du jetzt eben so Zahlen nennst, dass wir mehr Chancen kreiert haben, dann muss man ja eigentlich näher reingucken, wie war es denn jetzt in den letzten Spielen, weil da hat es sich jetzt nicht so angefühlt, dass man kann ja keinen Durchschnittswert über die Saison nehmen, wenn er auf die letzten 5 Spiele nicht zutrifft und dann
über die letzten 5 Spiele
nachschauen. Und dann muss man noch tiefer gehen, wo war der einzelne Ballbesitz, in welchen Situationen wurde der geschaffen und dann irgendwann wird das so ausdifferenziert, dass du eigentlich nur noch Optionen aufdeuten kannst und dann. Und so funktioniert ja auch Journalismus nicht. Also es ist ja durchaus die Aufgabe eines Journalisten, der hat ja nicht die Freiheiten eines Bloggers, jede Interpretationsweise aufzuzeigen, sondern er entscheidet sich für eine und sollte dann aber möglichst schlüssig argumentieren, wie er da hingekommen ist.
Ja.
Also das ist schon okay. Aber es war halt in der Summe, fand ich, es hatte was Tendenziöses und auch so ein bisschen ein auf den Zug aufspringen. Gut.
Das war halt auch die Masse dann, glaube ich, einfach, die plötzlich auf einen dann eingeprallt ist, wenn man da ein bisschen lesen wollte am nächsten Tag oder auch im Vorfeld ja auch schon. Ja. Klar, ich meine, da gibt es halt andere Quellen, die das dann ein bisschen besser machen. Vor allem die englischsprachige Blogs sind halt extrem gut. Also wenn es um die grundsätzliche Diskussion dieser Philosophie, Ballbesitz geht oder solcher Sachen, also oder in Deutschland haben wir ja auch einige, die da ganz ganz spannend drüber bloggen, also ist, glaube ich, auch eine Frage, wie weit will man dann einsteigen in die Materie? Ich meine, wer jetzt den einfachen Spielbericht lesen will, den interessiert das letztendlich auch nicht, muss ja auch nicht. Und wer tief einsteigen will, wird seine Möglichkeiten da finden, an irgendeiner Quelle was nachzulesen oder dann Analysen zu finden.
Ja, aber das ist ja auch jetzt nicht wirklich schwer, glaube ich, wenn man so ein krachendes 0-4 dann sieht. Also für einen Journalisten da eben nochmal in die Kerbe zu hauen. Also das ist das Aufwandsloseste, sage ich mal.
Ja, das stimmt.
Und damit will ich jetzt gar nicht sagen, dass alle Journalisten faul sind, aber es ist halt, es ist halt sehr, sehr, sehr einfach und sehr, sehr, sehr naheliegend einfach für die das eben zu schreiben und ja, und auch wahrscheinlich auch für die Leser
dann. Ich würde sagen, es wird auch extrem gut angenommen. Also.
Genau, genau. Mhm.
Vielleicht hat so eine Grundstimmung aufgefasst, die ich auch so ein bisschen bei der Nationalmannschaft auch beobachte, wo auch einfach das Löw-Bashing wirklich extrem geworden ist inzwischen. Dass er, also inzwischen wird er schon für die 22. Position im Kader, die er nominiert, wird er ganz krass attackiert von Leuten. Und da habe ich auch so das Gefühl, dass wenn, sollte das schiefgehen bei der WM, dann werden wir genau solche Artikel auch über Löw lesen und dass das von Anfang an zum Scheitern verurteilt war und dass man so heutzutage nicht mehr spielen darf. Genau. Ne, sie werden sich nicht auf so Personalien versteifen, aber halt, dann wird es auch, glaube ich, ums Grundsätzliche gehen, weil diese Tendenz gab es auch schon nach dem Chile-Spiel. Ja. Vielleicht ist es jetzt auch bei der Berichterstattung über den FCB genauso, dass es einfach so eine Grundstimmung auffasst, die wir vielleicht auch so einfach nicht empfunden haben, weil wir halt einfach Hardcore-Fans sind. Kann auch sein.
Mhm. Betretenes Schweigen nach der Einordnung.
Haben wir jetzt das Fass aufgemacht oder nicht?
Ich finde, wir haben es zugemacht. Ich habe ja mal drüber nachgedacht, woher das eigentlich kommt, dass, Ballbesitz so zum Fußball dazugehört. Und warum das, warum eigentlich Ballbesitz zum Toreschießen dazugehört. Aber ich müsste ein bisschen ausholen.
Bitte.
Nein,
ja, dann lass es.
Ich habe mal wirklich grundsätzlich drüber nachgedacht. Ja? Also der Fußball basiert ja auf einem Mangel in unserer menschlichen Anatomie, nämlich der einfachen Tatsache, dass du mit dem Fuß einen Gegenstand nicht so kontrollieren kannst wie mit der Hand.
Es sei denn, du bist Cristiano Ronaldo.
Ja.
Oder nee. Messi.
Und daraus kommt zum Beispiel auch die Faszination, die eben solche Spiele auf uns ausüben. Genau. Weil die eben eine Perfektion erreicht haben mit einem Gegenstand, der nicht dafür gemacht ist, von einem Fuß in eine gute Richtung gelenkt zu werden, dass die damit umgehen können. Und daher kommt das auch, dass das zum Fußballspielen dazugehört, dass man mit diesem Ding was machen will. Also es gibt einfach 22 Personen, die sich um einen Gegenstand streiten und der muss in irgendeiner Weise kontrolliert werden. Und das ist die Definition vom Ballbesitz. Und wenn in der F-Jugend alle dem Ball hinterherrennen, dann liegt das daran, dass sie noch Bock drauf haben. In der C-Jugend ist es aber oft genauso. Und da fragt man sich, warum? Und das hat irgendwie zwei Gründe. Zum einen ist es so, du kannst nur was machen, wenn du das Ding hast.
Eben.
Und dann gibt es zwei Varianten. Entweder du hast was drauf, dann kannst du zeigen, dass du was drauf hast, wenn du den Ball hast. Oder du hast es nicht drauf und dann hast du aber immer diesen Willen, dich jetzt zu verbessern, indem du versuchst, dieses Ding zu kontrollieren. Und deswegen gehört für mich Ballbesitz zur Definition von Fußball dazu eigentlich. Es geht darum, dieses Spielgerät zu kontrollieren oder zu bändigen. Und zwar in der Form, dass du ein Tor erzielen kannst. Mhm. Und eben weil es eigentlich nicht möglich ist, das perfekt zu kontrollieren. Und deswegen ist auch für jemanden, der ein Spiel guckt, der fußballsachkundig ist, ist jeder Angriff auf eine unterschiedliche Art und Weise spannend. Während wenn du mit Amerikanern oder mit Leuten, die sich mit Fußball nicht auskennen, Spiele guckst, dann fragen die einen, ja, ey, das Ziel ist es, diesen Ball in diesem Kasten unterzubringen und die spielen so ständig selten, Querpässe. Warum machen die das? Ja. Wir sehen das und wir sehen irgendwie, ah, jetzt könnte der lange Ball kommen und wir kennen alle verschiedenen Variationen, mit denen Tore entstehen könnten. Die sehen halt Fußballferne, Sachverständige nicht, die glauben halt einfach, ja, kick das Ding halt einfach dahin und dann wird es halt schon irgendjemand im Tor unterbringen. Und ich glaube, dass daher eben dieses Ding kommt, dass Ballbesitz eigentlich etwas immer positiv Besetztes ist. Weil es zum Fußball dazugehört, generisch. Hm. Ich habe es jetzt nicht ganz auf die Reihe bekommen.
Ich habe noch nie so philosophisch über den Ballbesitz an sich nachgedacht. Aber ja, es ist auf jeden Fall schlüssig. Also die Faszination, dem zuzuschauen.
Genau, weil die Leute können ja was man selbst normalerweise nicht kann.
Ja.
Nämlich eben genau diese Kontrolle über dieses Ding auszuüben. Und vielleicht kommt halt daher auch überhaupt die Tatsache, dass man über Ballbesitz redet. Also es gibt ja nicht viele Sportarten, wo tatsächlich wirklich gemessen wird, also so, dass man auch wirklich oft drüber redet, wer das Spielgerät wann besitzt. Es gibt es im American Football noch, da hat es aber vor allem damit zu tun, über die Frage, dass man da halt einfach seinen Ballbesitz zeitlich unterschiedlich definieren kann. Mhm. Und letztlich ist es dann so eine Cleverness, manchmal auch die Uhr runterlaufen zu lassen in einer bestimmten Situation. Aber ansonsten.
Aber auch vor allem wie im Fußball dann auch, wenn wir den Ball haben, dann ist es nicht unmöglich, aber sehr unwahrscheinlich, dass die anderen ein Tor schießen.
Mhm. Und mir fällt aber jetzt so spontan zumindest keine andere Sportart ein, wo es so wesentlich darum geht. Rugby, okay. Aber sonst? Handball, Basketball ist doch komplett wurscht, wie lange jemand den Ball hat. Im Basketball wird es halt dann irgendwie beschnitten, genau. Halt mit der Wurfuhr. Ja, aber ja nur, um das Spiel schnell zu machen, das hat ja nichts Grundsätzliches. Das gibt es eigentlich nur im Fußball. Und das muss doch dann eigentlich mit dieser Imperfektion des menschlichen Körpers zusammenhängen.
Oder mit dem Mangel an statistischem Material, was interessant genug ist, weil das Einzige, was tatsächlich zählt, ist der Torstand.
Das kann auch sein. Das ist auch eine sehr gute These.
Fußball immer überhöhen willst, dadurch, dass du halt alle möglichen Faktoren misst, wo es doch eigentlich nur das Entscheidende ist, was da rechts oben eingeblendet wird.
Das kann sehr gut sein. Das ist ein sehr gutes Argument.
Und man hat ja tatsächlich in den letzten Jahren eine Inflation von diesen Statistiken erlebt. Also dass halt immer mehr Aspekte betrachtet werden, die auch durchaus Relevanz haben, wenn man jetzt sagen will, ich will einen Spieler kaufen oder was auch immer, die halt für die Leute entscheidend sind, die halt eine geile Mannschaft zusammenstellen wollen, aber die für das Spiel an sich oder für den Genuss des Spiels, finde ich, nicht so relevant sind.
Mhm. Würde ich gegenkrätschen, weil ich da schon sehr begeistert bin von dem, was da erhoben wird, wie es erhoben wird und was man letztendlich damit halt machen kann. Ich meine, wenn man sich da mal so einen Datenfeed anschaut von einer der beiden großen Firmen, die das erheben, dann ist das schon sehr begeistert, was man letztendlich damit draus machen kann, um, glaube ich, aber nur den Gedanken zu führen, ich möchte das Spiel und was da passiert besser verstehen. Mhm. Das kann man ja, ich glaube, aus einer spieltaktischen Sicht machen, also was so matchplanmäßig, man kann es halt auch nur an den Aktionen festmachen, was dann eben real passiert ist. Und da finde ich das persönlich extrem spannend, stimme dir aber auch zu, dass es ein absoluter Trend ja der letzten Jahre ist, mit wie unfassbar da plötzlich in diese Datenflut geschaut wird und wie sie hergenommen wird, um in irgendeiner Form zu argumentieren oder nicht zu argumentieren.
Heatmaps werden überall eingebaut.
Ja, obwohl, wenn ich aber aus dem Stadion heimgehe nach einem Spiel, ist mir das auch scheißegal, weil dann habe ich nur da oben gesehen, was das Endergebnis war und was der Schiri gepfiffen hat und selbst das ja mit bescheidenem Blick eigentlich.
Ja.
Und dann interessiert mich das erstmal auch nicht. Das ist, stimme ich dir zu, ja. Es ist einfach ein bisschen eine Ansicht, wie man
die Frage ist, auch für wen das interessant ist, sozusagen. Ja, also ob man als Zuschauer dessen das wissen muss oder will, wenn man das will, gut und schön. Für mich ist das nicht so interessant. Ich finde es auch schön. Ich fände es auch schöner, wenn ich da mehr hätte, aber das nimmt mir nicht die Genuss am Spiel, wenn ich das nicht sehe, weil für mich diese andere Statistik so unfassbar viel wichtiger ist. Ja.
Das nackte
Ergebnis. Ja, aber dass die natürlich diese anderen Kenngrößen alle Faktoren sind, die für diejenigen, die das zu entscheiden haben, für Trainer, für Taktiker, was auch immer, die auch die entscheidenden Faktoren sein können, vielleicht sogar zum Teil entscheidender als die einzige Statistik, die mich interessiert, das will ich ja gar nicht bestreiten. Das ist dann tatsächlich so, dass du mit diesem Mehr an Daten auch mehr Informationen über das Spiel hast und damit auch natürlich eigentlich bessere Entscheidungen fällen kannst, wenn es denn um die Taktik oder um den Spielerkauf, um Formationen, um das Knacken des Gegners, um sozusagen zu wissen, wo man wen, wenn man weiß, der ist auf der linken Flanke besser beherrschbar, was auch immer.
Aber das ist halt ein reines Ding der Nachbetrachtung, weil, also so kommt es für mich vor, also sowohl für die verantwortlichen Entscheidungen treffen, als auch für mich oder andere als Fans, die sich nachher noch damit beschäftigen wollen. Weil während des Spiels ist mir das auch, das ist mir so egal, wie die Einfühlung der Ballbesitzer.
Wobei, also bei Trainingsspielen gibt es das ja schon bei Bayern, dass die Leute so vernetzt sind, dass sie dann Live-Daten benutzen können und sagen können, so geht's nicht. Und immer eine spannende Frage, ob wir in ein paar Jahren Management-Entscheidungen haben werden aufgrund der live erhobenen Daten von den Spielern.
Ich meine, gibt das ja schon. Also ich würde schon vermuten, dass es, also das ist ja, wird ja live erhoben. Also ein Trainer kann in der Kabine sich den Sheet anschauen, hat eigentlich alle Zahlen ja, was da gemacht worden ist. Mhm. Und ich glaube, wenn er das möchte, kann er dann auch sagen, du, das waren jetzt aber 10 Sprints zu wenig, hau dich mal ein bisschen rein oder so. Also
und meine These wäre, dass das früher das war, was den guten Trainer vom mittelmäßigen Trainer unterschieden hat. Solche Zusammenhänge zu sehen, ohne das Datenmaterial dazu zu haben. Weil letztlich ist ja das Datenmaterial nur Abbildung des tatsächlichen Spiels und ich glaube, dass die Live-Erhebung in Anführungszeichen durch die Augen des Trainers eh schon passiert. Also deren Aufgabe ist.
Ich weiß gar nicht, ob wir überhaupt unterstellen können, dass das einen Einfluss hat bei einer Kabinensprache oder so. Ja, also
weiß man nicht.
Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass das jetzt in dem Maß genutzt wird, dass da explizit du, das war jetzt dann 10 Aktionen doof und jetzt macht man noch das und das und das sehe ich dann in meinen Werten. Ich glaube schon, dass da, was da passiert, über den Blick von der Seitenlinie passieren wird und nicht, weil da einer da oben seinen Knopf gedrückt hat und die Aktion erfasst hat auf seinem Computer.
Und es geht ja auch nicht um Daten, sondern um Aktionen. Also ich weiß noch, gegen Man City unter Heinkes noch, als wir, da haben wir, ich glaube, 2-0 gewonnen und die haben uns aber in den ersten 20 Minuten echte Probleme gemacht. Es hätte eigentlich einen Elfmeter für die geben müssen und die hatten eine riesige Chance. Und da saß ich noch, da saß ich auf der Pressetribüne, hab da berichtet und da saß ich noch und hatte noch so irgendwie das Gefühl, also irgendwie passt es da mit den Anspielstationen im Mittelfeld, irgendwas passt da nicht. Ich konnte es aber nicht benennen und dann im Nachhinein, nach dem Spiel hat in der Mixzone Philipp Lahm gesagt, ja, Jupp Heynckes hat dann so ab der 20., 30. Minute hat er gesagt, die Sechser müssen wesentlich weiter zurück, damit die Anspielstation nicht mehr zugestellt wird von den vier Offensiven von Manchester City. Und ab dann hat sich das Spiel gelöst wie so ein gordischer Knoten. Und das war halt, das fand ich damals sehr eindrücklich, weil ich hatte es nur so diffus gespürt, da passt was nicht.
Aber du hättest nicht sagen irgendwas können.
Ja, benennen können, ich war schon recht nah dran, weil ich halt wusste irgendwie, ja hier, das passt mit der Anspielstation im Mittelfeld nicht, aber ich hätte jetzt nicht sagen können, ich habe gesehen, dass die vier Offensiven von Manchester wahnsinnig gut gepresst haben und ich dachte mir damals, ey, spielt halt einfach mal den langen Ball, dann habt ihr die erste Angriffswelle quasi überwunden. Das wäre halt dann wahrscheinlich auch echt die Kreisliga-Lösung gewesen und Jupp Heynckes hat halt einfach die Champions-League-Lösung gewählt. Er hat gesagt, verdammt nochmal, einer der Sechser lässt sich jetzt fallen und dann machen wir das anders. Aber darum geht's ja eigentlich. Also und Daten können so etwas auch abbilden, aber letztlich geht's um
das Coaching an der Seitenlinie und das Erkennen, glaube auch, der des Spiels und das Verändern dann.
Ja, es geht um Aktionen und nicht um Zahlen. Also es kann jemand eine 99-prozentige Passquote haben, wenn er aber den einen Deppenpass spielt und sich das irgendwie vorher angekündigt hat, dann brauchst du die Daten dazu auch nicht.
Ja, und du wirst kein datenbasiertes Training, also Coaching, glaube ich, so schnell erleben.
Genau, Coaching würde ich nicht sagen. Training schon. Ich glaube, gerade Mailand ist da ist da ja, glaube ich, schon seit Jahren erste Wahl. Die hatten ja in ihren Trainingsplänen und ihren Trainingszentrum auch, glaube ich, jede Menge Elektronik, Brustgurte, Sensoren. Ich hatte da mal vor vielen Jahren schon einen Artikel gelesen in der Elf Freunde und war wirklich beeindruckt, ja, also wie viel Technik da aufgefahren wird und ab schon seit jungen Jahren eigentlich schon, also auch die nicht nur die erste Mannschaft, dann dass man das über Jahre natürlich verfolgt und so langfristig gesehen glaube ich, dass da Zahlen auch sehr, sehr viel sehr hilfreich sein können und vieles eben vergleichbar machen. Also die halten eben, du kannst eben festhalten, sozusagen, du hast den Track-Record des Spielers, ja, wie viel Zweikämpfe macht er denn und wie ist denn so die Quote dabei, ja. Also so langfristig betrachtet, dann siehst du auch eine Entwicklung so eben von, was weiß ich, Halbjahr zu Halbjahr oder so. Und das ist ja auch eine eckige Zahl an Fällen, wo du dann auch statistisch sagen kannst, ja, okay, hier kann man auch zum Beispiel eine Entwicklung auch mit Zahlen belegen, ja. Also ich sehe es natürlich schon als Trainer, aber hier schau mal, das kann natürlich auch bei Transfers oder Transferanbahnungen eine große Rolle spielen. Auch als Argument bestimmt, hier, wir brauchen eben jemanden, der links zumacht. Schau mal, der und der. Gerade im Vergleich zu, was weiß ich, vielleicht einer anderen, günstigeren Lösung, dass man da eben auf die Zahlen verweist. Also gerade so für Mittel bis langfristigen Horizont finde ich da Zahlen sehr, sehr sinnvoll auch. Aber so jetzt auf die Schnelle in der Pause oder so.
Oh ja, und haben sie nicht den großen Einfluss.
Ja.
Wie du gesagt hast, ist ein Ding der Nachbetrachtung.
Ja.
Aber weil du das Milan Lab angesprochen hast.
Milan Lab, genau, danke.
Ich glaube, ich habe denselben Artikel gelesen. Was mich da sehr beeindruckt hat, war vor allem, was die alles im kognitiven Bereich machen. Also, dass die, also und zwar, da waren sie halt die Ersten, zumindest laut diesem Artikel in Europa, die das gemacht haben, eben, dass es tatsächlich Teil des Trainings war, eben, dass sich die Spieler halt auch mal mit Sensoren an den entsprechenden Stellen des Kopfes vor einem Bildschirm setzen und dann irgendwie durch, indem sie sich konzentrieren, fängt dann an, irgendwie ein Männchen zu laufen und durch Gehirnaktivität in bestimmten Regionen und dann, sobald du aufhörst, dich auf zu konzentrieren, bleibt es stehen und damit wurde quasi Konzentrationsfähigkeit und Ähnliches geschult. Und das fand ich sehr interessant, weil das für mich auch so wahnsinnig deutlich gemacht hat, wie sich halt einfach der Fußball entwickelt hat, dass so etwas überhaupt notwendig ist. Und Jürgen Klopp zum Beispiel macht sowas ja auch, da habe ich mal was, habe ich mal einen Artikel gelesen, der holt sich in die Vorbereitung gerne mal einen externen Coach. Und da werden dann so Späße gemacht, dass dass dir ein farbiger Ball zugeworfen, du musst dich umdrehen, dir wird ein farbiger Ball zugeworfen, wenn er gelb ist, dann musst du dich nach links umdrehen und den Ball wegschießen, wenn er rot ist, musst du dich nach rechts umdrehen und den Ball stoppen oder irgendwie so ähnlich in der Art, also quasi so die Verknüpfung von von Sinneseindrücken, die eigentlich nicht miteinander zusammenhängen, also Farbe, Geräusch, also ging doch mit Pfeifen und so weiter, fand ich auch ganz interessant. Das zeigt ja irgendwie auch, dass das Spiel inzwischen so schnell geworden ist und sich und es vor allem um Handlungsschnelligkeit auf dem Platz geht, dass man sowas halt anscheinend jetzt wirklich gezielt genau, auch
also wahrscheinlich sollte. Das geht es ja um die Verbesserung der Wahrnehmung und dann die Geschwindigkeit eben bis zum Handlungsimpuls dann die genau. zu beschleunigen. War das nicht dieser
Käfig.
Quader, dieser Käfig?
Ja, dann, ja. Ich habe den Namen vergessen.
Ich habe den Namen vergessen.
Dessen Funktionsweise beruht ja nur darauf, in einer schnell genau. zu reagieren. Genau. Das wird damit gefördert. Übrigens eine Sache noch. Wisst ihr eigentlich, wer das beim FC Bayern eingeführt hat, dass es so Brustgurte und so weiter gab? Wer von euch möchte den Namen sagen?
Du, ganz offensichtlich.
Der Bäckergeselle, ich weiß nicht.
Meinst ja? du den? Nee, wen meinst du
denn? Oh, Insider, dazu müsste man erwähnen, was im Vorfeld der Show los war.
Ich werde den Namen nicht.
Erzähl doch mal, was du im Vorfeld der Show erzählt hast.
Ich weiß ehrlich gesagt tatsächlich gar nicht mehr, was ich gesagt habe, dass dann derjenige machen muss, der den Namen desjenigen ausspricht, der gerne Brötchen gebacken hat. Kleinere in einer Bäckerei und größere beim FC Bayern. Ich weiß nicht, derjenige muss gehen oder irgendwie so?
Was für ein Insider. Das weiß
ich auch nicht mehr. Naja, egal.
Ja, war das nicht relativ spät eigentlich, dass das beim FC Bayern 2008?
Mhm. Ja. Inzwischen ist es also ja dann auch Liga-Standard. Also jetzt inzwischen kauft ja die DFL für die Vereine diese Datensätze und stellt die zur Verfügung, glaube auch nach irgendeinem Statut, dass die Datenqualität gleich ist und alle eben mit einem gewissen Standard an Informationen halt da versorgt werden. Es sei denn letztendlich auch wieder eine Geschichte von dem Rahmenvertrag mit einem der Datenlieferanten dann. Ja. Aber sie glaube alle, ich würde auch sagen, 2008 meinst du gerade irgendwie so 8, 9,
ich bin mir nicht mehr
dass ganz das dann sicher. Auch in der Richtung gefördert worden ist.
Ja. Aber ja, letzten Endes sind wir gut davon weggekommen, dass wir krachend ausgeschieden sind.
Ach, Fußball war auch noch.
Fußball war auch noch.
Ich denke nur noch philosophisch über den Fußball.
Ja.
Und der Ball an sich ist ja eindeutig ein Fruchtbarkeitssymbol, jetzt sagen wir mal ehrlich.
Könnte vermutlich jetzt ein Skript für diese Sendung zurechtgelegt.
Ich verstehe, dass
ja, heute, das hier heute, war mein Skript.
Aus Gründen des Selbstschutzes, dass man sich davon, dass man das nur distanziert betrachten will, Max, keine Frage. Aber man muss ja auch dem Gegner Respekt zollen, oder seht ihr das anders? Die haben das schon sehr gut gemacht.
Absolut clever, ja. Sehr, sehr souverän.
Also Plan ich will halt nur nicht, entschuldige, ich will jetzt nur nicht rüberkommen, dass hier irgendwie vier beleidigte Leberwürste.
Nein, überhaupt nicht.
Nee, die anderen waren besser. Punkt.
Ich habe die auch, glaube ich, noch nie so gut gesehen. Hab da mal eine Weile drüber nachgedacht. Ist ein bisschen schwierig zu vergleichen, weil es gab sehr, sehr gute Realmannschaften, die ich allerdings damals nie im Stadion erlebt habe. Aber
offensiv nach vorne.
Also die halt eine andere Philosophie hatten, aber es ist vollkommen legitim, sich auf die Philosophie des Gegners einzustellen. Da finde ich, darf man nicht rumheulen. Die haben halt erkannt, dass das die hinter unseren Außenverteidigern ist halt immer verdammt viel Wiese. Und das darf man sehr gerne ausnutzen. Nee, aber ich fand die insgesamt so auch von der ganzen Präsenz her, der Zweikampfführung und auch der Art und Weise, wie sie es auch nach dem 3:0 weitergespielt haben, das muss ich sagen, war schon nicht so schlecht.
Ja.
Und war auch anders, als man es in der Runde davor erlebt hat. Zum Teil.
Ja, ja. Rückspiel war ja eindeutig der Wahnsinn.
Genau, da war es viel, viel besser. Ganz krass.
Da im Spiel konnte man drüber streiten, wer jetzt in Anführungsstrichen der bessere war. Ja.
Perfekter Matchplan, perfekt durchgezogen. Keine Fehler gemacht, würde ich auch behaupten. Eigentlich in beiden Spielen nicht wirklich. Und deswegen ohne Frage verdient. Vielleicht kann man über die Höhe philosophieren,
ja,
aber
natürlich.
Letztendlich muss man da auch eigentlich nichts weiter zu sagen, weil das ist so und Das braucht man, glaube ich, auch nicht irgendwie jetzt beschönreden oder beleidigt sein oder.
Also nee, wenn wir ihnen die Gelegenheit für 5 Tore geben, dann sind wir selber schuld. Ja. Also klar ist es gefühlt zu hoch, aber halt dann irgendwie halt auch nicht. Du darfst halt nicht verteidigen, wir Arsch. Ne? Also, so, so kannst du halt nicht erwarten, dass du dann ins Champions League-Finale einziehst. Und eigentlich war es das auch schon. Also dahinter die Aussage kann man einen Punkt machen.
Naja, sie haben ja auch das Spielermaterial, das da war, auch wirklich exzellent eingesetzt. Also was diesen Plan anging, eben von Ancelotti, diese Kompaktheit, ja, im Modric, also wenn das, ja, ich glaube, wenn der eine Frau wäre, müsste ich den heiraten. Ich fand den super.
Du suchst also eine fußballspielende Frau?
Nein, ja, ihr wisst schon, was ich meine.
Er ist, die so ähnlich aussieht, wie Leute, die dazu hören, die so ähnlich aussehen wie Modric.
Nein, aber was der zugelaufen ist, wie der echt im Verbund halt stand mit seinen Außenverteidigern, Alonso genauso dann auf der anderen Seite, was der abgefangen hat, das ja, also Wahnsinn, wirklich, wirklich Wahnsinn. Und ja, gerade auch Innenverteidigung beispielsweise, Pepe und Ramos, man muss sie nicht mögen, aber ja, Hut ab.
Man kann sie nicht mögen.
Ja. Man kann sie nicht mögen, ja, es sind schon echte Unsympathen.
Und dass alles. Zum Beispiel die ersten beiden Tore so fallen, hätte ja auch irgendwie keiner erwartet. Das wäre da beides mal so ein standardmäßig einfach. Wir spielen da Halbfinale. Wenn da 2 Standardtore fallen, dann kannst du auch sagen, dass
der Ramos Kopfball stark ist und dass wir dann so ohne Martinez vielleicht dann nicht den richtigen Gegenspieler für ihn haben.
Würde ich gar nicht sagen. Ich glaube, das war einfach unfassbar perfekt gemacht. Mit starker Präzision und dann. Klar. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass dann ein Martinez, dass er da das Ding jetzt da rausgeholt hätte oder dass jetzt die Chance unfassbar viel größer gewesen wäre. Es war einfach unfassbar stark gemacht, unfassbar präzise.
Ja, man muss auch dann eben nicht sagen, jetzt wir waren schlecht, deswegen waren die so gut, sondern die waren einfach
richtig gut. Die waren richtig, richtig gut, ja.
Ich habe sogar irgendwo gelesen, dass dass das Verteidigen von Eckbällen dann grundsätzlich auch kritisiert wurde. Was waren das?
Da ging es dann nicht um Mann und Raumdeckung,
genau.
Weil Boateng wohl von der Raum in eine Manndeckung wechselt und dann eine Fehlerkette. Da sind wir wieder bei so ganz kleinteiligen Situationsanalysen.
Aber ich fand das einzig Interessante, was ich zum Thema Mann und Raumdeckung jemals gehört habe, war die Aussage von Felix Magath, warum er immer Raumdeckung hat spielen lassen. Nämlich, weil dann der daraus entstehende Angriff besser vorgetragen werden kann. Und das fand ich total interessant, dass er bei der Entscheidung, wie ihr verteidigen lässt, die Offensive mitgedacht hat, weil ich so über die Entscheidung Raum oder Manndeckung nie nachgedacht habe. Und weiter finde ich es dann total uninteressant. Auch ob da irgendwie Leute am Pfosten stehen oder nicht, das wissen die schon.
Ja.
Und im Nachhinein sieht es halt immer dumm aus.
Genau. Ne? Also
ja. Da brauchen wir gar nicht drüber quatschen. Genau, jetzt unabhängig jetzt von dem Ausscheiden jetzt, ich habe so ein bisschen das Gefühl, das ist auch wirklich nur ein Gefühl, dass das auch ganz gut so ein Ende eines gewissen Zyklus sein könnte. Und zwar deswegen, weil wir hatten schon ziemlich geile Jahre, ja, also ziemlich erfolgreich, eben oft im Endspiel gewesen, letztes Jahr sogar gewonnen. Ja, ich glaube, gewisse Spieler sind in einem Alter, wo man nochmal ernsthaft über so einen Wechsel nachdenken könnte. Das ist wirklich nur so ein Gefühl und das ist auch reine Spekulation.
Krass, dass du so fühlst. Hätte ich nicht
gedacht. Das ist ja nur. Ja,
ist ja vollkommen legitim, aber. Also ich fühle das nicht.
Gut.
Ja. Ich habe mir eher gestern gedacht, naja, bisher sind wir aus solchen Situationen immer wirklich gut wieder rausgekommen. Also sprich, es gab immer eine Antwort. Wenn wir solche Klatschen bekommen haben, und das war gestern auf jeden Fall eine Klatsche, die wehgetan hat in ganz, ganz vielen Belangen.
Reden wir von 2009 Barcelona.
Zum Beispiel. Ja. Also ich finde, es gibt viele Beispiele. Letztlich auch ein Endspiel in einer bajuwarischen Stadt.
Ja. Ja. eine Stadt, also, die wir alle kennen.
Also ich finde, dass das eigentlich uns eigentlich wirklich auszeichnet, dass halt, wenn die Mannschaft so wirklich mit beiden Händen eine Gewatsch bekommt, dass es daraus dann immer etwas entsteht, was Neues. Mhm. Und es kann sein, dass sich das vielleicht in einer Art Umbruch äußert. Ich habe aber ehrlich gesagt den Eindruck noch nicht so gehabt, dass da jetzt schon einige ihren Zenit überschritten hätten oder so.
Ich sehe das ähnlich wie du, also ich freue mich eher auf das, was jetzt dann als im Reaktion Anschluss kommt. Als Reaktion kommt, welche, es wurde ja dann auch im Nachhinein immer gesagt, dass man das jetzt analysieren will, auch wie floskelhaft das vielleicht klingt, aber ich glaube schon, dass das halt passiert, dass da vor allen Dingen auch, wir haben ja dann, natürlich, wird das
ich bitte darum, aber, das zu analysieren. ich fände das schon super, wenn das irgendwie analysiert würde.
Ja, vielleicht
auch das muss das sein.
Auch, nein,
also beim Freitagsweißbier oder so, ja. Nee, ich freue mich eher, was da jetzt einfach passiert, weil ich glaube auch, dass man gewisser an einigen Stellen halt so ein bisschen Umbruch oder Veränderung einleiten muss in den nächsten, vielleicht gar nicht nächste Saison, sondern in den nächsten Spielzeiten so in näherer Zukunft. Und ich freue mich ja dann auf die Entwicklungen, die da stattfinden werden und die da jetzt noch kommen werden.
Ja, die Frage ist halt, wie groß der Umbruch sein muss. Du sagst, manche Spiele sind dann offensichtlich über den Zenit oder jetzt könnte man dann, wie auch immer man das interpretieren will. Jetzt ist halt sozusagen die Notwendigkeit da mal über wirklich andere Spielematerial nachzudenken oder eben zu sagen, naja, vielleicht sollte man das nehmen, um was daraus zu lernen. Natürlich soll man was daraus zu lernen. Die Frage ist halt, wie groß muss sozusagen, welchen Aufwand muss FC Bayern betreiben, um denn dann in Zukunft weiter erfolgreich zu spielen. Ich will jetzt gar nicht mal sagen, wieder erfolgreich, weil wir haben die letzten Monate und Jahre dann einfach super erfolgreich gespielt.
Total.
Und dann ist eigentlich fast normal, dass man einmal ein Jahr erlebt, bei dem man nicht Champions League-Sieger wird. Insofern wäre das auch für mich so eine grundsätzliche Frage, ob denn dieser Trainer das leisten kann. Und da habe ich einfach ein hundertprozentiges Vertrauen, dass er das kann. Ich halte ihn nämlich schon für ehrgeizig genug, als dass er denn daraus auch was lernen will und daraus lernen kann.
Und kompetent genug. Das muss man ja leider auch
irgendwie. Und die weitere Frage ist dann, wie können wir das denn erreichen? Und da will ich auch gar nicht irgendwie jetzt sagen, jetzt müssen wir den Spieler und den Spiel holen. Natürlich müssen wir uns dann punktuell wie immer auch schon weiter verstärken, aber eigentlich sehe ich uns auch da in einer recht entspannten Situation und auch sowohl finanziell als auch von dem, was wir uns leisten können, um durchaus die Hoffnung zu sagen, das ist jetzt nicht das Ende eines Zyklus, sondern so auf diesem Niveau mal wieder ein Halbfinale, irgendwann mal wieder ein Finale, das haben wir ja in den letzten Jahren eigentlich in einem Maße erreicht, wo ich sagen muss, da wollten wir lange Jahre hin und da sind wir jetzt auch. Und ich glaube auch nicht, dass es jetzt wieder am Abschwingen ist. Den Eindruck habe ich nun trotz dieses Spiels, das zwar bitter war, aber so grundsätzlich würde ich das unsere Philosophie und auch diesen Trainer und unsere Spielweise nicht in Frage stellen.
Ja. Und es hat auch einfach, also man muss halt bei aller Verklärung der letzten Saison, aber man muss halt auch dazu sagen, also gerade im Halbfinale haben wir gegen Barca 3 irreguläre Tore geschossen. Und ich glaube ich glaube, dass wir trotzdem weitergekommen wären, weil wir waren klar besser, aber das muss man halt auch mal irgendwie einfach so sehen. Da war halt ein Abseitstor dabei, da hat Müller jemanden weggecheckt und Dante hat sich, glaube ich, aufgestützt beim 1-0. Das waren so drei Sachen, wo man dreimal sagen kann.
Man hätte auch in die andere Richtung entscheiden können.
Und genau, also es war jetzt auch nicht so, dass damals
hätten wir nur 1-0 gewonnen. Oder
ich glaube auch, dass wir weitergekommen wären.
Das hätte den Spielausgang nicht dramatisch verändert, aber es wäre eine spannende Frage gewesen, ob das denn wirklich anders ist. Aber eigentlich gehört zu fast allen Finalspielen in solchen Phasen der Saison auch natürlich ein Quäntchen Glück dazu.
Natürlich.
Ja. Dass man sich auch nicht verdienen kann, sondern dass einfach dazu gehört. Manchmal haben wir auch die falschen Glück.
Ja, manchmal.
Ich will ja keine Mannschaft
erwähnen.
Will ja keine Mannschaft erwähnen, wo dann man immer denkt, jetzt dürfen die nicht weiterkommen. Es gibt ja auch genug, sich darüber aufregen. Aber man kann auch auf eine vermeintlich zynische Art und Weise im Fußball Erfolg haben.
Und um vielleicht auf deine These zurückzukommen, du hast das ja so ein bisschen zumindest personell formuliert, so habe ich verstanden von Umbruch. Okay. Ich könnte mir vorstellen, dass es eher ein Umbruch wird in der Spielausrichtung, also gar nicht jetzt so grundsätzlich, also es wird jetzt nicht dahin gehen, dass wir mauern oder so, aber ich habe das Gefühl, dass das grundsätzliche 4-2-3-1 mit dem einen und eventuell anderthalb Stürmern, die so ein bisschen um den Strafraum herum meandern und der Rest versucht sich so irgendwie Schnittstellen aufzulaufen. Ja. Ich könnte mir vorstellen, dass es da wieder ein bisschen weggeht und dass es wieder mehr dazu hingeht, einen zweiten Mann gezielt in den Strafraum zu stellen, um Anspielstationen im Strafraum zu schaffen, wo du dann auch mannigfaltige Möglichkeiten hast. Und ich könnte mir vorstellen, dass das halt vielleicht eher der Umbruch ist, dass jetzt einfach sich wieder, wie so oft ist, so ein Spielsystem so grundsätzlich wieder so ein bisschen überlebt hat. und jetzt eine neue Ausrichtung kommt und es dann sein kann, dass wir dann dafür einen Spieler irgendwie noch brauchen, der eine Fähigkeit mitbringt, die in diesem System sonst keiner erfüllen kann. Wobei ich eigentlich eben sagen würde, das braucht es sehr wahrscheinlich nicht. Hm. Also ich glaube, dass das Spielematerial ist großartig. So einen guten Kader hatten wir noch nie und ich sehe personell da jetzt eher weniger Bedarf. Sie werden vielleicht noch irgendjemanden holen.
Für groß? Aber,
ja, kann sein.
Ich denke eher für unsere Links- oder Außenverteidigerposition. Ich meine, wenn man jetzt auch das Diego Contento, wie wurde es formuliert, die Möglichkeit gegeben wird, den Verein zu verlassen oder...
War das echt offiziell formuliert? Nein.
War es nicht so, war nicht Rummenigge, dass man ihm keinen Stein in den Weg legt. Er mag jetzt nämlich nicht zwei aus dem Fenster lehnen, okay. Aber ich habe das so interpretiert nach dem Motto, wenn da jetzt jemand kommt und ihn möchte, dann darf Diego Contento dann
die
den Verein verlassen. Oder
ich genau, aber da reden wir über Backup-Spieler. Also
genau,
ich hatte jetzt eben deinen Punkt eher so verstanden, dass du sagst, nur jetzt Beispiel, Schweinsteiger ist einfach inzwischen zu langsam. Im Grunde müsste jetzt langsam
ein anderer. Schweinsteigers ja. Zeit ist ja schon
vorbei.
Um dieses Meme mal weiterzutreiben.
Nee, aber das sehe ich eben nicht. Also wir hatten noch nie so einen wahnsinnig guten Kader. Und wenn wir jemanden holen, dann eher für... als Backup und so, das sehe ich auch so.
Punktuelle Anreiz vielleicht
wieder. Genau.
Und, nein,
das also und das könnte übrigens auch ein Punkt sein, der sich verändert. Vielleicht verändert sich auch wieder die Interpretation unserer Außenverteidiger. Also vielleicht ist dieses Einklappen, dass sie wieder vielleicht mehr zu klassischen Außenverteidigern werden, okay. Weil durch dieses Einklappen haben wir ein Überladen der Mitte, mit dem wir immer die Flügel für lange Diagonalbälle aufgemacht haben. Und
da wäre dann die
Wiese. Das können immer noch nicht viele Gegner nutzen, aber manche Gegner auf einem gewissen Niveau eben schon. Und dann kann man halt schon drüber nachdenken. Also ich meine, jetzt haben wir einfach wirklich ganz krass darauf gespielt, im Mittelfeld Überzahlsituationen zu schaffen und vor allem das Zentrum zu besetzen. Und das ist natürlich auch so eine Sache, dass man ja sagt, wer im Zentrum gewinnt, der gewinnt auch das Spiel. Und jetzt haben aber verschiedene Mannschaften jetzt schon wiederholt, uns nachgewiesen, allein die Mitte zu besetzen, das reicht heutzutage nicht mehr. Die Leute stehen einfach so kompakt hinten drin, schaffen es so super zu doppeln. Auch die Seitenverlagerung, die unter Heinkes ja auch noch viel, viel mehr Räume aufgerissen haben. Inzwischen, wie kontrolliert die Gegner da mitrücken, ist erstaunlich, wie oft wir jetzt nach einer Seitenverlagerung auf Robben im Prinzip genau dieselbe Ausgangssituation haben, die wir vorher gerade auf der linken Seite mit Ribéry hatten. Also
Da muss man sagen, das geht zum Beispiel aber mit Thiago deutlich schneller. Ja, das jetzt nicht als Ausrede, aber es ist nur so meine Beobachtung. Also die diagonalen Bälle kommen bei Thiago wirklich auf den Punkt und auch in der Geschwindigkeit, das fehlt uns dann. Und wenn der nicht da ist, dann hatte ich auch so den Eindruck, in Mainz zum Beispiel, jetzt wird der Ball rübergespielt zu Robben, ist ja genauso. Sind wir genauso weit gekommen wie vorher auch. Genau. Also das hängt, glaube ich, ganz stark an den Fähigkeiten eines Thiago.
Okay, das stimmt. Und das fand ich durchaus auch beachtlich bei diesem ganzen Bashing, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, der grundsätzlichen Spielphilosophie Guardiolas, dass das so wenig thematisiert wurde. Ich fand nämlich wesentlich eindrucksvoller, als dass ich irgendwie erwiesen hätte, dass Ballbesitzfußball jetzt nicht mehr so das Geilste ist, fand ich, dass man gesehen hat, wie wahnsinnig uns Thiago jetzt schon fehlt. Und das ist mir... Ich fand ihn schon immer wahnsinnig gut, aber mir ist das nicht in dieser Deutlichkeit aufgefallen, als er gespielt hat, sondern erst, als er gefehlt hat.
Diese Abhängigkeit war nicht so bewusst, weil...
Also mir zumindest.
Ja, verstehe ich.
Kann natürlich auch jetzt eine Koinzidenz sein, weil sie mit der Formkrise von Ribéry zusammenfällt und so weiter, aber mich hat das gewundert, dass das eigentlich kaum thematisiert wurde, dass halt ein Spieler gefehlt hat, der ganz offensichtlich der Kopf vielleicht in sogar ist System. Derzeit, oder... Ja.
Und der dann eben dieses berühmt-berüchtigte Thiago oder nix dann leider Realität werden lässt.
Sehr real.
Genau. Und also wie problematisch das Ganze ja aber auch ist, weil wir begeben uns ja dann in eine Abhängigkeit von einer entscheidenden Person da.
Ja, aber das, wenn man es dramatisieren will, aber auf irgendeinem Niveau machen halt manche individuellen Spieler in dieser Mannschaftssportart einen Unterschied aus.
Vor allen Dingen in so späten Runden eines Wettbewerbs.
Aber das ist halt das Ding, so kannst du halt diese Niederlage oder diese Niederlagen halt auch lesen. Das ist genau das, was ich vorhin meinte, mit dem, dass man sich halt für eine Interpretationsweise entscheiden muss, weil wenn man das aufdiffundiert, dann stehst du irgendwann da und sagst dir, okay, gut, lieber Leser, ich habe dir jetzt 12 Optionen angeboten.
Entscheide
dich. Ehrlich gesagt, keine Ahnung.
Ja.
Ist halt das doof. Ist das Tolle am Fußball, ja?
Im Blogs kann man das machen. Besser.
Na?
Gut.
Gut.
Haben wir das Fass aufgemacht, oder?
Ja. So wirklich dran vorbei hätten wir ja auch nicht wirklich gehen können. Ich meine, allein schon den Anlauf.
Dafür, dass wir nicht über das Spiel reden wollten, war das jetzt relativ.
Ja, das Spiel haben wir doch auch gut.
Ich finde, das weitestgehend umgegangen. Also, ja, das hat sehr also selten wirklich wehgetan. Ja.
Nein, aber ich glaube, da muss man eben auch gleichzeitig bei dem ganzen Thematik im Ballbesitz, die jetzt gerade durch die Medien eben geistert, muss man eben, glaube ich, gleichzeitig noch, glaube ich, betrachten, dass quasi parallel zwei Mannschaften gegeneinander gespielt haben. Für die ist, glaube ich, auch relativ egal, also Atletico und Chelsea, die eben alles andere als Ballbesitzfußball spielen und die ja auch zu einem gewissen Grad zu einem Erfolg natürlich kommen, aber mit halt anderen Mitteln und das findet ja zeitgleich statt, ja, und deswegen wirkt vielleicht unser Scheitern, also bei dem Einsatz und mit der Methode, glaube ich, einfach noch dramatischer.
Wie an der Stelle einfach nur nickend. Ja, ja.
Kann sein, ja.
Ja, ist so.
Wobei ich, keine Ahnung, ich habe zu wenig Spiele von Atletico gesehen, ja. Aber also dass sie so komplett auf Ballbesitz verzichten, das stimmt halt auch nicht. Die machen halt eigentlich dieses klassische, wenn wir den Ball in des Gegners Hälfte gewinnen, da gehen wir wahnsinnig gut drauf. Wenn wir nicht gewinnen, dann soll er erstmal machen und dann machen wir kompakt.
Genau.
Aber ich finde, dass das keine Abkehr vom Ballbesitzfußball ist. Aber wie gesagt, ich habe auch nicht genug Spiele gesehen, das wirklich.
Aber
bei dieser Konstellation wäre jetzt wirklich mal ein Top 4 witzig gewesen. Also so wie im Basketball, dass halt der Pott ausgespielt wird, indem halt alle gegeneinander. Also gut, da treten gar nicht alle gegeneinander an. Aber so, das wäre jetzt in der Konstellation jetzt echt mal witzig gewesen, weil mich würde es wirklich interessieren, wie wir vor allem gegen Atletico gespielt hätten. Also
ja, die Chance haben wir uns ja genommen.
Ja.
Das hat jetzt wehgetan, Kai.
Du Schwein. Habe ich vielleicht jetzt nicht den Punkt richtig rübergebracht, aber...
Nee, du meintest, dass daher wahrscheinlich auch diese Grundsätzlichkeit der Kritik kommt.
Genau,
weil eben
und gleichzeitig hat mit dem Anlauf, muss ich es ja nennen, so der letzten Spiele, die wir jetzt dann genommen haben, gegen Dortmund verloren, vorher gegen Augsburg verloren, quasi nach dem Spiel in Berlin, ja, kein Negativlauf, aber wie soll ich es nennen, diesen Knick, ja, der irgendwie für alle sichtbar war.
Ja, dass man das Gefühl haben konnte, dass das Momentum ein bisschen verloren ist, das haben ja auch dann die Spiele so gezeigt. Das ist halt offensichtlich so, ich will jetzt nicht sagen die Luft raus, aber dass es halt schon Bedingung war, dass man sich zu den Spielen, in denen es noch wirklich um was geht, dann massiv steigern muss. Das kannte ich ja in der Form eigentlich auch nicht, weil Bayern traditionell nicht so gespielt hat. Das ist halt nachdem sie die Meisterschaft geholt haben, dann so die Luft raus war. Und das war jetzt offensichtlich so.
Ja, gut. Wobei ich auch fand, dass diese Klebrigkeit in unserem Spiel irgendwie schon früher angefangen hat. Also das wurde nochmal wirklich nochmal gesteigert nach dem Hertha-Spiel.
Klebrigkeit?
Ja, so eine gewisse Zähigkeit im Aufbau und irgendwie wir haben uns halt einfach was in der Hinrunde, wo da waren wir ja total verwöhnt, wie wir uns da aus schwierigsten Situationen rauskombiniert haben und zwar mit einer wahnsinnigen Selbstverständlichkeit, so dass kein Pass irgendwie auch nur irgendwie einen halben Meter ungenau gespielt war. Und dann hat es auf einmal in der Rückrunde irgendwann angefangen, dass immer mal wieder so ungenaue Pässe kamen, wo man sich einfach nur gewundert hat und das hat dann oft einfach so ein bisschen den Drive rausgenommen und dann auch so ein bisschen so ein Grübeln hat eingesetzt, so gefühlt. Aber woher das jetzt wirklich kommt, ich finde, das ist halt die eigentliche Frage, die aber auch schwierig nicht wirklich zu beantworten ist, weil man auch nicht, mein Gott, dafür müsste man in der Kabine sein. Ob das jetzt wirklich nur das Mentale war, dass Pep gesagt hat, na, die Bundesliga ist vorbei, weiß ich nicht. Ich glaube, der hat
dafür wurde ja wirklich hart gebasht.
Damit hat er hat sich halt auch wirklich damit in der Situation wirklich gut vor die Mannschaft gestellt, in der er einfach dann ab einem gewissen Punkt gesagt hat, Leute, es war komplett mein Fehler, aber ich bin halt ein junger Trainer und schaut mich an, ich sehe auch wahnsinnig gut aus. Bitte verzeiht mir.
Und ich kann nicht verstehen, ich spreche
nein,
auch
also,
eure Sprache
das
nicht.
Hat er so gesagt?
gut, dass ich keinen Spaß so
kam es anscheinend an. Ja. Mein Deutsch ist
ja, Leute, ihr müsst das schon im Original hören.
Das hat er so gesagt.
Nein,
das
aber
deswegen sind ehrlich.
Ich hatte schon den Eindruck, dass das halt das war eher ein Zeichen gegenüber der Mannschaft, als es ein Zeichen gegenüber der Medien war und er weiß natürlich auch sehr gut, wie er sich darstellen muss. Ich meine, wurde ja vergöttert, als er hergekommen ist. Nee, aber um auf den Punkt zurückzukommen, also ich hatte das Gefühl, dass das nur ein Teil davon war. Also das war auf keinen Fall der Grund. Ich glaube nicht daran, dass sich eine Mannschaft durch eine Aussage eines Trainers so rausreißen lässt über Spiele hinweg, weil er wird ja auch nicht danach in der Kabine gestanden sein nach Augsburg, wird gesagt haben, Leute, ist wurscht, Bundesliga ist ja vorbei. Sondern,
aber ich glaube, dass es ein mentales Problem ist, dann immer wieder sich zu motivieren, wenn du weißt, es geht um nichts, das ist ja eigentlich eine relativ banale Erkenntnis.
Aber das hat Müller nach dem Bremen-Spiel ja auch gesagt. Ja, 5-2 gewonnen, ja klar, aber das Spiel war eigentlich scheißegal.
Ja, genau. Aber ich glaube, dass das nur ein Punkt von mehreren ist, die dazu geführt haben, dass halt auch so auf einmal dieser Drive verloren ging. Also dazu kommen halt dann noch Punkte eben wie halt der Thiago-Ausfall, der meines Erachtens tatsächlich ein großer Punkt ist. Und dann so Sachen wie Ribéry-Formkrise, wäre auch nicht so zu verachten.
Shaqiri-Ausfall noch dazu, sonst hätte...
Genau, wir hatten kein Backup mehr.
Man hätte interpretieren können, dass wir dann auch so zu die Jungs, denen ich hätte sagen können, okay, also Bundesliga, das ist jetzt nicht, aber das ist jetzt eure Zeit. Jetzt müsst ihr da gewisse Dinge zeigen, ich will Dinge sehen und da könnt ihr euch wieder ins Rampenlicht spielen. Nachwuchs, ähnliches Thema, wo das halt ein viel krasserer Wechsel einfach ist. Aber wenn die halt verletzt sind, wenige Rotationsmöglichkeiten, ja, ich habe jetzt meinen Platz sicher, ich werde auch am nächsten Wochenende spielen oder sonst, das ist ja eh scheißegal, wie der Trainer sagt, dann fehlt halt irgendwie so ein Anreizpunkt für andere, gar nicht jetzt für diese vermeintlich erste Elf, sondern einfach für diejenigen, die das perspektivisch einfach hätten nutzen können, um sich da zu zeigen und Einsatz zu bringen.
Und dann finde ich, das, was auch noch so ein bisschen gefehlt hat, jetzt im Nachhinein ist das halt auch sehr schlau zu sagen, aber im Nachhinein fällt mir das so auf, dass wir auch irgendwie keine Konstanz in der Besetzung der Offensive hatte, jetzt gar nicht nur, was das Personal angeht, aber schon auch, sondern auch, was so die Ausrichtung angeht. Und dann kann man argumentieren, das hatten wir in der Hinrunde auch nicht. Da hat es auch variiert, da hat Mandzukic hat zwar aufgespielt, aber manchmal halt dann auch nicht und dann ging es mit Müller los. Ja. Und da hat aber oft Pep dann die Entscheidung getroffen, irgendwann in der Pause, wenn wir halt mal wieder 0-1 zu Hause zurücklagen gegen Mainz oder Hertha, dann hat er eine Entscheidung getroffen, hat das grundsätzlich geändert und das hat dann funktioniert. Also das beste Beispiel ist ja letztlich
das Pep knows best.
Das beste Beispiel ist dafür das Dortmund-Spiel, wo wir mit einem langen Stürmer anfangen, mit vielen langen Bällen, um einfach das Gegenpressing zu umbrücken und er dann in dem Moment, wo die so ein bisschen müde gelaufen waren, dann einfach Götze reingeschmissen hat, Thiago reingeschmissen hat und gesagt hat, Leute, so, jetzt machen wir unsere Pässe und
jetzt kombinieren wir uns.
Genau, also da hat er ja schon ein bisschen so die Spielidee auch umgestellt und das hat halt damals halt auch wirklich noch wie so bei einem Lichtschalter funktioniert und das hat in den letzten Spielen gar nicht mehr funktioniert. Es war egal, wen er reingeworfen hat, ob Götze, Pizarro, Müller, war vollkommen egal, es war genau derselbe Stiefel wie vorher.
Es hat einfach keine Impulse mehr gesetzt oder das, wie du es meinst, so dass einem größeren Matchplan, falls man das so sagen kann, halt gefolgt ist, dass wir ja keine mehr spielen mit dem langen Mandzukic, der allen auf die Füße steigt, spielen wir sie müde und dann werfe ich euch rein und ihr macht halt den Sack zu irgendwann, stimmt. Mhm. Ja, das fehlt oder man hat es einfach nicht mehr gesehen. Vielleicht war ja der Plan da, aber er wurde dann nicht mehr umgesetzt oder man hatte, keine Ahnung, den Kopf nicht frei genug oder die Beine nicht leicht genug, um dann den Plan in der Konsequenz auch wieder umzusetzen.
Mhm. Und ich finde, dass er da eben so ein bisschen sehr variiert hat in den letzten Bundesligaspielen und
vielleicht dann auch planlos variiert hat. Also das ist keinen.
Na, das will ich ihm nicht unterstellen. Keine Ahnung. Weiß ich nicht.
Das ist halt,
müsste man wissen, wie er den Gegner analysiert hat, um das zu beantworten. Aber halt zum Beispiel ich finde, wenn man sich die Einwechslungen von Götze anguckt, dann sieht man sehr deutlich, dass das halt irgendwie so, weil so kein festes Muster irgendwie so, ab der 60. kommst du oder du hast, also welche Aufgabe hat Götze in unserer Offensive? Offensichtlich hat er derzeit die Aufgabe Nummer 5, rechts draußen zu sein, auf der Bank.
Oder für Ribéry zu kommen, wenn es bei dem nicht läuft.
Genau, und dann ist Götze jetzt aber auch nicht der Typ, der dann so wahnsinnig viel Impuls ersetzt. Und
der brennt als Joker kein Feuerwerk jetzt ab.
Naja, in Dortmund hat es ja geklappt, aber daraus kann man natürlich nichts ableiten, klar.
Gut.
Ja. Würde ich auch gar nicht an Spielerkritik, also an Einzelspieler Negativbewertung oder ähnlichen jetzt festmachen wollen. Ich glaube, das ist, wie du meintest, der Gesamttrend oder das Momentum oder wie man es dann bezeichnen möchte, das dann irgendwo einen Knick bekommen hat oder nicht mehr so funktioniert hat, wie es noch in der Hinrunde funktionierte. Mhm. Und dass es dann einfach so ein ganzes Rad war, was sich dann nicht mehr so schnell gedreht hat und dann halt alle einfach in einem gewissen Rahmen abfallen oder nicht mehr die Leistung kriegen oder es nicht mehr so funktioniert, wie wir es vorher gesehen haben. Ist ja das gleiche mit der Ribéry-Diskussion, die ich ja auch für absolut überzogen fand.
Ja, stimmt, das wollte ich erwähnen. Du meinst jetzt zum Spiel vorgestern?
Ja, da, im Vorfeld ja auch schon wurde ja die, die augenscheinliche Formkrise, die man ja auch
unserem
Franzosen einfach mal zugestehen muss. Er hat einfach keine guten Partien gemacht, aber das ist halt in einer so in einer so grundsätzlichen Kritik, die schon Bashing Auswüchse hatte, das fand ich einfach nicht angemessen und auch nicht fair dann in der Situation. Habe ich auch nicht wirklich verstanden, weil er hat ja auch noch seine Lastes Assist oder wie man den Assist vor dem Assist dann irgendwie nennt, hat er ja durchaus noch gehabt. Dass er augenscheinlich nicht mehr so gut gespielt hat, haben wir alle gesehen. Aber dass es halt eine so krasse, auf einen Spieler fokussierte Kritik gab und in diesem Moment, habe ich nicht wirklich verstanden. Oder auch Boateng, der ja, glaube beim Hinspiel gegen Real dann auch wieder im Fokus stand, dass er ja da der Fehler war, obwohl in meinen Augen das Ding schon viel weit davon verloren wurde. Das ist halt auch, ich glaube, das ist einfach mit diesem Gesamtkonstrukt entstanden, es lief nicht mehr, man hat dann den Formknick und dann stürzten sich die einen Haie auf den und die anderen auf den anderen und man bildet dann noch so einen Pressespiegel, der nicht ohne Tendenzen ist oder dann nicht darüber hinauskommt oder ohne dem auskommt, dann auch an so einzelne Charaktere zu gehen.
Mhm. Fandet ihr es auch so erstaunlich oder fast, ich fand es eigentlich putzig, wie das Stadion gefeiert hat, als Martinez das Laufduell gegen Bale gewonnen hat?
Das
weil das toll. Nämlich fast die Situation aus der Copa del Rey war, weil er auch so über die Außenlinie einmal gelaufen ist. Mhm. Und ich mir auch dachte, oh, jetzt aber mal schnell, Javi. Und dann hat er das Laufduell gewonnen und man hat so eine allgemeine Erleichterung und einen heiteren Applaus sagen gehabt. Das fand ich irgendwie ganz nett.
Weil man das echt nicht erwartet hat. Also ich habe das echt nicht erwartet. Also jetzt ist Martinez... Gott. Um Gottes Willen, der ist, also,
jetzt hat er alles.
Nicht der Schnellste.
Wirklich nicht hier Speedy Gonzales, aber da hat er, glaube ich, wirklich alles reingelegt, ja, und habe auch laut applaudiert und gefeiert, ja, das war wirklich.
Es war auch so erlösend, weil die Leute, du hast die Anspannung gemerkt, also
ja, oh, jetzt.
Rechts neben mir hat der Typ hat auch wahnsinnig tief eingegangen in dem Moment. Das hat gar nicht mehr aufgehört.
Aber wo wir schon bei Momenten sind, nicht so rühmliche, hier Ribéry und seine Ohrfeige gegenüber Carvajal. Also ich dachte auch schon so, Junge, wenn du jetzt runterfliegst, dann hast du aber wieder mal, also was ist wieder mal, lange nicht mehr, aber doch immer wieder.
Öfters
dann
wiederkehrend trotzdem.
Öfters wiederkehrend der Mannschaft einen Bärendienst erwiesen. Und das ist nochmal so eine, Extraschicht, weißt du, die dann so zu der ganzen Formkrise und zu der ganzen Kritik halt dazukommt. Ich meine, er ist jetzt nicht mehr der Jüngste, wo man sagen könnte, okay, ja, jetzt junger Bub, sind der
Situation. Lernt er noch,
ja. Das ist halt immer und immer und immer und immer wieder, ja.
Er will offensichtlich tatsächlich diesem großen Vorbild Zidane nacheifern, der halt auch jemand war, der immer nah an der Explosion war.
Ging euch das auch so, als Pep das gesagt hat, mit dass Franck immer dann am besten ist, wenn er sauer ist, auf sich, die Spieler, den Zuschauer und den Schiedsrichter? Da war mein erster Gedanke, nee, das sind eigentlich die Momente, wo er immer die roten Karten
kriegt.
Ich fand das total witzig, dass Pep gesagt hat, das ist voll super. Wenn der Typ auf 180 ist, Wahnsinn.
Nein,
weil dann dribbelte. Und ich dachte mir, nein, das ist genau der Punkt, wo er im Lauf der stehen bleibt und den Ellenbogen rausholt.
Das ist eine seiner Schwächen, wenn nicht die größte, die er hat.
Ja.
Auf jeden, ich finde definitiv die größte. Aber es gehört vielleicht dazu, zu jemandem, der sein Spiel über Emotionen definiert. Also er ist eindeutig jemand, der quasi über den Spaß am Fußball auch seine positive Leistung bringt. Vermutlich,
das ist Ribéry, ich glaube nicht, dass es für ihn anders geht. Ja, das ist halt ein eindeutig negativer Aspekt bei ihm, aber ich glaube nicht, dass er das jetzt noch ändern kann.
Mhm. Teaching old dogs new tricks.
Naja gut, Robben zieht jetzt manchmal rechts vorbei.
Über Robben, also der ist, finde ich, außerhalb jeder Kritik.
Da muss erstaunlich, oder? Ich finde, Robben hat tatsächlich eine echte, auch ich finde auch so in der Anerkennung des durchschnittlichen Fans eine echte Entwicklung
Der genommen. Einfach ein anderes Level erreicht, in der, wie er betrachtet wird auch. Aber auch was er leistet jetzt. Also,
ja, vor allem auch, was er sagt und wie er es sagt.
Genau, wie er auftritt, wie er sich, ob im Interviews gibt oder dann auf dem Platz endlich in entscheidenden Sachen immer derjenige war, der dann am meisten Einsatz noch gezeigt hat, augenscheinlich. dem das halt auch wahnsinnig gut getan hat, was er da geleistet hat in entscheidender Sekunde.
Bestätigung.
Aber ich habe ihn eigentlich immer als Musterprofi empfunden. Also das war immer für mich auch einer derjenigen, die man nie vorwerfen konnte, Verantwortung zu übernehmen, alles zu geben, auch dann Kritik einzustecken, sich dann dieser Kritik zu stellen. Da habe ich ihm immer hoch angerechnet, dass das er halt eigentlich so war, wie er auch.
Aber ich glaube eben, dass das genau nicht die Meinung des Durchschnittsfans war, sondern der Durchschnittsfan war derjenige, der gepfiffen hat nach dem verlorenen Finale beim Benefizspiel. Und mit denen hat er jetzt so ein bisschen seinen Frieden gemacht, so habe ich irgendwie den Eindruck. Und also so gefühlt hat er eine ganz andere Rolle auch in der Mannschaft und auf dem Platz, neben dem Platz.
War übrigens nach dem Spiel auch einer der ersten in die Kurve gegangen.
Genau, ist und hat er auch gesehen. Genau.
Publikum applaudiert hat. Also wie gesagt, das Auftreten von ihm, aber ich... Also sagt er, glaube ich, konsequenterweise auch nicht jetzt in dieser Folge das erste Mal, dass ich ihm das hoch anrechne.
Sehr schätze den Spieler. Nee. Ich habe da ein ganz starkes Déjà-vu. Ja, was bleibt dann noch übrig von der Saison? Zwei Spiele?
Wir können die Geschichte nochmal, lass uns nochmal das Pokalfinale abwarten und dann die Story schreiben.
Das ist ja das eigentlich Erstaunliche, das hat jetzt tatsächlich das Wohl und Wehe der Beurteilung über diese Saison halt jetzt
genau, dann von das hat
drei beziehungsweise gewonnen, ne? vier Spielen abhängt. Und mir selber geht es auch so, dass ich jetzt auch diese wahnsinnige Bundesliga-Saison gar nicht mehr so wertschätze. Dabei war sie es halt einfach.
Gut, man muss jetzt, glaube ich, also mental und auch de facto trennen. Diese Bundesliga-Saison ist gigantisch.
Genau, Punkt. Und das fühlt sich jetzt irgendwie nicht mehr so an. Das ist doch komisch, oder? Genau.
Also da muss man, glaube ich, sagen, die ist gigantisch und das kann man auch nicht wegreden, auch wenn man, man kann es anders empfinden, aber eigentlich ist es natürlich...
Sie ist de facto auf jeden Fall so, aber ich habe auch den Eindruck, dass die Bewertung jetzt irgendwie so, also ich weiß nicht, also ich war wahnsinnig geflasht, als wir da in Berlin Meister geworden sind und ich mir gedacht habe, Alter, dass man sowas erleben kann im Jahr 2013, 2012.
Und es war vom Stadion richtig
arschkalt. Es war wirklich arschkalt, ja. Das ist eigentlich auch zu früh. Lest mal bitte eher so, ich hätte es gerne wärmer draußen. Und dann halt Halbfinale Champions League. Keine Schande. Das ist aber
auch alles jetzt zu lang her. Wir haben letztens auch überlegt, wann wir eigentlich in Berlin waren, um da Meister zu werden.
Also das ist jetzt auch nicht psychologisch ganz grausamer Zeitpunkt, um so früh zu sein. Wir haben alles falsch gemacht diese Saison.
Ja, und dann natürlich die Spannung bei den Fans. Und das ist so lang her, jetzt ganz viele andere Themen gehabt. Jetzt das Pokalfinale halt da vor der Brust. Das ist irgendwie...
Aber ich würde es tatsächlich dann auch nicht umschreiben wollen, die Geschichte.
Nee,
auch so ein Finale, auch gegen Dortmund kannst du verlieren. Werden wir nicht verlieren, aber kannst du verlieren. Und insofern würde ich auch daran nicht das Wohl und Wehe der Saison festmachen.
Aber
auch
weil
denn die allgemeine Tendenz wird es ganz sicher so sein. Also wenn wir das verlieren, wird das eine... furchtbare verlorene Saison sein. Formal ist es auf keinen Fall.
Ja, das werden wir doch erst entscheiden können, wenn wir irgendwie dann bei einem langweiligen WM-Spiel da sitzen und uns endlich überlegen, was für eine geile Bundesliga-Saison wir gesehen haben.
Und welches Privileg wir hatten, dass wir dann diese Mannschaft über lange Monate
sehen so durften. Ist genau. Es aber.
Ja. Und so weiter.
Ja, ja. Beste Bayern-Mannschaft aller Zeiten, das ist krass. Ich hätte, mein Gott, ich habe mir wirklich immer gedacht, oh, die 70er, ich hätte es so gern mal miterlebt. Einfach. Dabei wusste ich, dass die damals auch gar nicht so geil gespielt haben immer. Ich meine, allein der zweite und der dritte Europapokal, allein nur die Finalspiele waren ja gar nicht so geil. Und trotzdem habe ich mir gedacht, ah, das hätte ich gern erlebt. Und jetzt hat man was Besseres gekriegt.
Das ist cool.
Die verbleibenden Bundesligaspiele, also jetzt übermorgen
Hamburg
und dann
Stuttgart
gegen den VfB, also alles, was so im unteren Teil der Tabelle...
Echt? Geht's für die noch
was? Können wir zwei Absteiger produzieren?
Theoretisch könnten wir das noch machen.
Dafür müsste
Bei Stuttgart wird es aber schwierig, oder was sagen.
Ja, Stuttgart ist schwierig. Nee, Stuttgart geht eigentlich nicht, weil dadurch, dass wir Hamburg ja dann Punkte wegnehmen...
Ne? Also genau, wenn wir
zwei gehen nicht mehr.
Nee, zwei gehen nicht mehr.
Aber wenn wir uns einen aussuchen könnten, da wird es wahrscheinlich...
Können wir das durch Handzeichen andeuten? So, und jetzt müsst ihr überlegen, liebe Hörer, ob ich gerade einen Brustring geformt habe oder eine Raute.
Ja, ich gebe...
Nur falls man abseits des Podcasts nochmal jemanden trifft, der
das... Es gibt ja aus beiden Fanlagern wirklich viele Leute, die ich sehr schätze.
Geil. Also, ja. Echt?
Gut. So, nachdem wir jetzt alle ganz laut Handzeichen gegeben haben... Ja, so die
Wunschabsteiger.
Wunschabsteiger, genau. Glaubt ihr jetzt, wird beispielsweise Hamburg in einer gewissen Art und Weise auch ein bisschen als wie soll ich sagen,
Opfer?
Als Opfer ist vielleicht ein bisschen zu viel, aber müssen die
Leidtragender der Niederlage.
Korrekt, genau. Die Formulierung hat mir gefehlt. Wird man da so ein bisschen so den Frust rauslassen oder ist das auch schon egal? Also
ich bitte darum.
Ich glaube schon. Aber ich glaube, dass sie auch so auf den Sack gekriegt hätten. Also,
weil es der HSV in seiner momentanen Situation einfach nicht...
Ja, kann natürlich sein, dass wir jetzt böse Lügen gestraft werden, weil gegen Dortmund haben sie auch besser gespielt. Aber allein, dass Van der Vaart wahrscheinlich wieder fit ist, spielt uns in die Karten. Ist so. Ja. Ist traurig, aber ist so. Und nee, also ich glaube auch, dass wir auch unter normalen Umständen da ein seriöses Spiel abgeliefert hätten. Weil ich schon das Gefühl hatte, dass die Mannschaft selber davon genervt war, es halt einfach irgendwie so verkackt zu haben in manchen Bundesligaspielen. Und dass die selber gesagt haben, boah, jetzt müssen wir uns echt mal im Riemen reißen. Da habe ich jetzt keine Lust mehr drauf.
Hm. Und gut, was bleibt dann noch zu erwähnen? Jan, du hattest, glaube ich, auf jesanroth.de diese Woche einiges recherchiert bezüglich der neuen... Moment, der gesamte Unterrang in der Südkurve soll eine Stehplatzkurve werden.
Bei nationalen Spielen.
Bei nationalen Spielen, genau.
Ja, es hat sich ja schon ein bisschen länger angedeutet, dass da Veränderung wohl passieren soll. Also ich glaube schon Ende letzten Jahres hat man mal was gehört. Dann war es jetzt, glaube ich, im Februar oder März.
Ist immer wieder mal so hochgekocht.
So ein bisschen, aber halt nichts Konkretes eigentlich, was da jetzt passieren soll oder was da jetzt kommen soll oder wie das vor allen Dingen ausschauen soll. Denn darum geht es ja, weil es ja eine Umbaumaßnahme ist. Und jetzt gab es ja dann Arbeitskreis-Fan-Dialog-Sitzungen dem entsprechenden Rahmen und da wurde ja dann bekannt gegeben, eben, dass es den Umbau geben wird. Also, dass die Südkurve Unterrang komplett zum Stehplatzbereich wird in nationalen Spielen, weil man halt international, also Europapokal dank UEFA-Richtlinie da Sitzflächen verbauen muss.
Danke.
Und das ist halt einfach so, und da hat man jetzt auch schon die Möglichkeit, da ganz viele Stühle irgendwo einzulagern und wieder herzutragen und zu verschrauben und das mit ganz viel Aufwand zu betreiben. Und dann fiel ja jetzt in den letzten Tagen, ich glaube am Sonntag oder so, dann dieser Begriff Stuttgarter Modell. Und dann haben wir halt so ein bisschen mal angefangen zu recherchieren, was eigentlich das Stuttgarter Modell ist, was auch immer die da verbaut haben.
Es unter die Erde zu lagern. Ich fand das ja, ich fand schade, dass es nicht Stadion 21 heißt oder Kurve 21, weil man ja die Stühle versenkt.
Ja, oh, vielleicht hätten wir unseren Seitentitel noch, also den Titel des Beitrags noch umschreiben müssen. Stuttgart 21, Modell 21, ja.
Man muss dazu sagen, das ist was ganz anderes als der viel zitierte Stuttgarter Weg.
Ja, genau.
Den Freddy Bobic immer propagiert.
Es ist zum Glück nur eine reine bauliche Maßnahme, die mit Stühlen und Stehflächen zu tun hat.
Genau.
Also und deswegen auch erfolgreich vielleicht.
Genau. Ja, vielleicht. Vielleicht nochmals, vielleicht gibt es auch Leute, die eben noch nie in der Allianz Arena dann waren. Ja. Ist ja schwierig, an Karten zu kommen, wie jeder von uns weiß. Wie ist es denn momentan in der Südkurve?
Also die Südkurve ist halt der zentrale Block. Also es ist ja alles, dass man da stehen kann, aber an den Seiten sind halt die Stühle verschraubt. Also bis auf die Blöcke 112-13, halt die mit leeren, direkt hinter dem Tor. Da ist halt nichts drin. Da hast du halt die blanke Betonstufe und halt nur diese Halterung hinten für den aufschraubbaren Stuhl. Und an den Seiten sind eben die Stühle drin. Wird, glaube ich, auch von den zumindest älteren oder Zuschauern, die nicht die ganze Zeit stehen wollen oder in Halbzeit auch noch genutzt, dass die dann eben da auch sitzen. Und es war halt auch vielfacher Wunsch, da eine gesamte Stehplatzkurve zu schaffen einfach. Also die halt auch aussieht wie eine Stehplatzkurve und nicht einfach, da stehen Leute vor den hochgeklappten Stühlen und sitzen in der Halbzeit, wenn sie keine Lust mehr haben. Und also da
Stehplätze von Ecke zu?
Von Eckfahne zu Eckfahne im Unterrang der Südkurve sind auch dann die Blöcke 109 bis 117. Soweit ich jetzt weiß, von Eckfahne zu Eckfahne, wie gesagt, würde dann halt ein schönes einheitliches Bild geben, einfach auch, weil es auch nach einer Stehplatzkurve einfach ausschaut. Und dafür hat man halt zum Glück jetzt nicht das Rad nochmal neu erfunden, sondern hat halt ein System sich jetzt organisiert, was wohl sehr gut funktioniert. Also wir haben da ein bisschen recherchiert und mit den Architekten dann gesprochen, die dann in Stuttgart beteiligt waren, dann bei dem Cannstatter Kurve-Umbau. Und in Leverkusen ist das System auch eingebaut inzwischen. Und die haben halt zumindest die Verantwortlichen dann gesagt, dass es halt unfassbar geil ist, weil die können jetzt irgendwie mit 5, 6 Leuten die Kurve an einem Tag umbauen und müssen nicht mit wahrscheinlich 10-mal so viele Leuten und mehr Aufwand
abmontieren,
anmontieren, weil eben du schraubst oder verdübelst eine Stahlkiste, so schaut's ungefähr aus, auf den Betonstufen, also musst nicht irgendwie in die Tiefe gehen und kannst die eben aufziehen und hochklappen. Und da in dieser Kiste ist, glaube ich, 40 tief, 13 Zentimeter hoch, also auf der kannst du ganz normal stehen. Da ist dann halt die gesamte Sitzkonstruktion mit Aluminiumstuhl drin und auch die die Wellenbrecher, die du ja in einem Stehplatzbrech bauen musst, die kannst du einfach seitlich umklappen und die verschwinden quasi dann hinter der Sitzfläche deines Vordermanns. Also unfassbar smart, du hast eigentlich alles, was du brauchst, um von Steh zu Sitzplatz und andersrum zu kommen in der Kurve. Tust dann ein bisschen was aufstellen oder abbauen. Und hast halt ein geiles System einfach gebaut und gehst halt auch dem Wunsch nach, eine ordentliche Stehplatzkurve anbieten zu können. Mhm. Wobei, wie gesagt, ja noch nicht klar ist, ob das jetzt oder was es auf die Kapazität auswirkt, weil das ist ja auch im Gespräch gewesen mit weiteren Kapazitätserhöhungen. Ja, wurde ja, glaube ich, vom Dresden dann auch im Bayern-Magazin oder weiß ich jetzt nicht, wer es genau war, gesagt, dass man da jetzt in Stehplätze investieren möchte. Aber ich glaube, das hängt dann einfach auch an den, ja, an den Auflagen, die man mit der Stadt hat. Das sind ja dann ganz andere Sicherheitsthemen auch, als dieses, ich glaube, die offizielle von dieser Konstruktion ist irgendwie zwei Stehplätze, ein Sitzplatz ungefähr. Würde ja die Kapazität augenscheinlich auch erstmal erhöhen bei uns. Aber das weiß man einfach noch nicht und rote Sitze wird es halt auch nicht geben, leider.
Ja, es gibt ja noch ein Untermieter, deswegen, oder?
Weiß ich gar nicht. Da gibt es einfach keine Informationen oder Begründungen dazu, warum man das jetzt nicht machen möchte oder nicht macht.
Das soll dann jetzt in der Sommerpause passieren, dieser Umbau?
Genau, also so jetzt im Sommer soll die Südkurve, der Unterrang der Südkurve eben umgebaut werden. Die Beteiligten von offizieller Seite, zumindest halt dann Produzenten und so weiter, die, mit denen konnten wir dann eben auch sprechen und die bestätigen dann auch einen Auftrag in München, wie es so schön heißt. von daher wird das glaub passieren und ist halt auch kein großer Act, also das von Kosten halt auch überschaubar. Ich glaube 130 Euro ungefähr kostet halt ein so ein Sitz, was echt vernünftig ist, wenn du halt dir die anderen Preise für solche Sitzkonstruktionen anschaust. Und es ist halt sau einfach zu verbauen. Also du wirst die Kiste, keine Ahnung, 4-mal verdübeln und dann hockt die da und bleibt auch und macht keinen Stress mehr. Von daher eine coole Sache.
Bin ich gespannt.
War ganz witzig, bei den Stuttgarter Sternenbetreibern anzurufen und natürlich keinen zu erreichen, weil im Schwabenländle keiner gearbeitet hat.
Wann hast du da angerufen?
Ist das immer so? Wann haben wir den Artikel? Montag? Montag, genau, ja. Da haben wir halt den Artikel öffnet, dann halt noch ein bisschen weiter recherchiert, weil irgendwie ist es nicht so wirklich vorstellbar ohne Bilder.
Ja.
Da haben wir halt mal so geschaut, wer da beteiligt war. Dann habe ich da mit den Architekten gesprochen für die Kurve da in Stuttgart. Der rief dann zurück, muss ich noch aus meiner Vorlesung rausrennen, nach dem Motto, Moment, ich rufe vielleicht zurück. Der war ganz aufgeschlossen und aber so kurz von der Sekretärin abgewimmelt werden und den ganzen Vormittag in allen Stadien, wo es verbaut worden ist, und da keiner nur mal irgendjemanden erreichen. Ich weiß nicht, vielleicht waren die alle ein bisschen arbeitsfrei Montagmorgen oder da ist ein besonderes Kaffeekränzchen gewesen.
Der Stadionbetreiber, Betriebsausflug.
Keine Ahnung, was die da getrieben haben. Zumindest war keiner erreichbar. Und dann später hat es besser funktioniert oder am Dienstag dann.
Nee, sehr schön. Ich werde natürlich den Artikel mit den dazugehörigen Fotos, das ist vielleicht, wie du schon gesagt hast, ein bisschen schwierig sich vorzustellen.
Genau, man muss sich das einfach mal anschauen, dann wird es relativ schnell deutlich, was man unter Metallbox, die sich zur Sitzfläche umwandeln lässt, verstehen kann. Mhm.
Ja, interessant. Also wie gesagt, den Artikel gibt es auf mirsanrot.de und den werde ich auch natürlich in den Shownotes für diesen Podcast werde ich das mit aufnehmen. Ja, großartig. Dann, was bleibt noch?
WM.
Och, nee, zu früh.
Nee, zu früh.
Zu früh.
Das Wetter?
Es regnet draußen. Es schaut, hat sogar geblitzt.
Ich dachte, ihr wolltet nochmal Bedauern äußern oder irgendwas oder
jemanden grüßen
oder Danke sagen oder grüßen oder.
Du hast doch letztes Mal,
dass ich wurde da gerügt, weil ich gesagt habe, Durchschnitt.
Meine Mutter hat, die hat aber Geburtstag. Ah. Das geht jetzt nicht jetzt jedes Mal.
Verstehe nicht was.
Ich wurde gerügt, weil ich von einem Durchschnittsfan gesprochen habe. Ich weiß nicht genau warum. Aber anscheinend gibt es den nicht.
Wenn den nicht gibt.
Ja, was ich damit meinte, war eine Mehrheit unter den Fans. Klar.
Als wäre das.
Wann wird es eigentlich endlich mal richtig Sommer?
Sind wir schon in den. Wir sind schon. Also im,
ist die Aftershow.
Läuft das schon? Läuft. Kann man das, uns noch hören?
Läuft das noch? Läuft das noch, ist ja dann die Frage. Nein, dann, bevor wir völlig zerfasern, würde ich sagen. Ja, machen wir Schluss. Kopfnicken. Lautes Kopfnicken. Sehr schön. Dann bedanke ich mich für diese Runde herzlich bei Herrn Max Jakob Ost. Gerne. Max, wo kann man dich denn finden im Internet, wenn man dich sucht?
Eigentlich ist es schwieriger, mich nicht zu finden.
Oh. Aber gib doch mal so ein paar Tipps. Ist ja nicht jeder so firm.
Genetzer bei Twitter ist, glaube ich, so die beste Möglichkeit. Mhm. Und Genetzer bei Snapchat ist die verruchteste Möglichkeit. Hey. Ich freue mich auf eure Snaps, Folks.
Oh, alles klar.
Super.
Vielen Dank, Max.
Mhm, gerne.
Schön, dass du da warst.
ja, was kann jetzt kommen?
Kann
ich das toppen?
Nee, genau, Jan
ich ziehe meinen Hut vor Snapchat und den erwartbaren Snaps hoffentlich.
Du machst
du musst Screenshot
machen. Ja, du wirst es screenshotten und hoffentlich zur allgemeinen Belustigung teilen.
Wow. Nein, natürlich auch vielen Dank an Jan Placht für den Besuch bei uns.
Vielen Dank für die Einladung.
Danke fürs Einspringen. Wir hatten ja wieder mal eine Absage, aber vielen Dank für deinen Einsatz hier. Wie schon erwähnt, du bist zu finden bei mirsonroth.de.
Genau, oder halt @mirsonroth dann auf Twitter oder so als privat und natürlich nur privat dann @käsbrot.
Auch so mit diesem Disclaimer, hier nur privat.
Hier schreibe ich nur privat.
Ist nur meine private Meinung. Ja. Und
für offizielle Anfragen bitte @mirsonroth wählen.
Sehr gut.
Und nicht unerwähnt möchte ich natürlich auch euren Podcast lassen, der
vielen Dank.
Mirsonroth auch so heißt.
Genau, wir sind uns einem Namen treu geblieben.
Sehr schön, ja. Den ich hier wirklich jedem ans Herz legen möchte, der mit so vielen Fakten aufwartet, da können wir mal von träumen.
Da können wir nur Donuts geben.
Von denen keiner gegessen wurde.
Ja, weil es auch schwierig ist, dann zu reden. Hast du da nicht drüber nachgedacht?
Ist doch egal. Schmatzen ist ausdrücklich erlaubt, ja. Nein.
Ganz viel Zuckerguss am Mikro. Oder?
Ja, genau. Klebt auch überall. Nein, nochmals, großen Respekt dafür und sei wirklich jedem ans Herz gelegt, der es mit dem FC Bayern hält, und an die richtet sich ja auch größtenteils
dem Namen nach. Dann,
ja, ihr habt auch jede Menge Informationen zu den Amateuren zum Beispiel. Ja.
Ja, wir schauen auch, dass wir eine Real-Nachbetrachtung machen. Obwohl das anscheinend kein Interesse hat. War da ein Spiel? Ja, schauen wir nochmal. Wir hatten ja da in der Vorbetrachtung ein paar Gäste. Das war nicht ganz nett. Schauen wir mal. Vielleicht sagen wir auch einfach, nee, kommt, das stecken.
Das Pokalfinale.
Wir machen dann Pokalfinale, genau.
Genau. Also nochmals, vielen Dank, Jan Placht zu finden unter @mirsonroth bei Twitter und @käsbrot.
Ich glaube, so oft wurde noch nie im Abspann ein Twitter-Username genannt. Vielen Dank.
Folgt @mirsonroth.
Yay!
Ihr SPDler da draußen.
Die hast du auch im Sack. Sehr schlau, sehr schlau.
Na, ob das super. So schlau ist.
Ja. Ja, Herr Lorenz, auch vielen Dank wieder einmal für diese Runde und die Möglichkeit, in Ihren Räumen diese Veranstaltung durchzuführen. Dich findet man auch wo im?
Auch bei Twitter.
Auch bei Twitter.
Unter @probeck. Und übrigens auch bei Snapchat. Und ich bin mir nicht so sicher, unter demselben Namen, ob ich wirklich solche Fotos bekommen will.
Was heißt denn da solche Fotos?
Fotos, ja, wie auch immer. Ich will gar nichts sagen. Na gut, wie auch immer. Ich bin auch da und wir probieren das mal aus. Ja, vielleicht schicke ich dir einfach solche Fotos. Was auch immer das heißen mag.
Oh Mann.
Jelzin, mach dich.
Oh Mann,
kommst du da wieder
ich
raus?
Muss zumachen.
Mach hier doch irgendeinen Soundeffekt jetzt nach dem.
Grillenzirpen bitte.
Schon wieder. Nein.
Die Klospülung.
Die Klospülung. Ja. Nein, genau. Und ich möchte mich natürlich noch bei unseren Hörern bedanken, sowohl jetzt im Livestream sowie auch allen anderen, die uns jetzt aus der Konserve hören. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich insbesondere über Feedback, egal welcher Art, egal ob bei iTunes oder über Twitter oder auf Facebook.
Snapchat?
Nein, kein Snapchat. Ja. Aber überall sonst könnt ihr gerne kommentieren, gerne kritisieren, gerne Sterne vergeben. Ja, das wäre sehr, sehr nett und hilft uns natürlich auch, den Podcast ein bisschen weiter zu verbreiten. In diesem Sinne, vielen, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Servus.
Ciao.
Adios.